ARD. Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
Klage und Gegenklage. Sie fordert Ruhegeld. Ihr ehemaliger Arbeitgeber, der RBB, also dieses Haus, will sie für finanzielle Schäden haftbar machen.
Die 63-jährige Ex-Intendantin fordert vor dem Landgericht ein lebenslanges Ruhegeld von 18.384 Euro pro Monat. Der RBB dagegen will mehr als 2 Millionen Euro Schadensersatz von Schlesinger für ihre umstrittenen Reisen, unter anderem zum Sheriff's Ball in London, für die dienstlich abgerechneten Essen in ihrer Privatwohnung, für Schäden an ihrem Dienstwagen, aber auch für die von ihr stark ausgeweiteten Bonuszahlungen für bis zu 29 außertarifliche Führungskräfte, die damalige Geschäftsleitung und sich selbst. Außerdem will der Sender feststellen lassen, dass sie haftbar gemacht werden kann für das von ihr forcierte und mittlerweile gestoppte Bauvorhaben Digitales Medienhaus. Laut Berliner Rechnungshof ist dem Sender dadurch ein Schaden von 6,8 Millionen Euro entstanden.
Die Abendschau vom 15. Januar 2025. Mehr zum Prozessauftakt gleich von Steffen Grimberg, dem Vorsitzenden des DJV Berlin und JVBB. Ich hatte vor der Sendung die Gelegenheit, ihn aufzuzeichnen für das Medienmagazin. Dann in der Causa Mischke gibt es weitere Details. Da wird jetzt von der ARD signalisiert, dass man diesen ganzen Prozess seit dem 19. Dezember, seitdem die Personalie bekannt gegeben wurde, aufarbeitet. Dann habe ich für Sie eine neue Studie. Kooperiert hat dort die TU München mit HateAid. Digitale Gewalt schreckt Menschen ab, politische Verantwortung zu übernehmen. Und dann fragen wir mal nach, was aus der Idee einer europäischen Plattform geworden ist. Und das alles in der Ausgabe vom 18. Januar 2025. Wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Die Parteien haben sich darauf verständigt, nochmal Vergleichsgespräche zu führen, gegebenenfalls auch mit Unterstützung des Gerichts, also der gerichtlichen Mediation. Sollten diese Gespräche nicht erfolgreich sein, dann wird das Gericht voraussichtlich im Sommer eine Entscheidung treffen.
Die Richterin und Pressesprecherin für den Bereich des Zivilrechts Paula Riester nach dem Prozessauftakt mit der früheren RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Vor Ort im Berliner Landgericht war als Prozessbeobachter auch Steffen Grimberg, Vorsitzender des DJV Berlin, JVBB und Leiter des KNA Mediendienstes. Seit vielen Jahren auch immer hier wieder als Medienjournalist der TAZ, als ARD-Sprecher zu Gast gewesen. Steffen, ich erinnere mich noch ganz genau, als du mich im Juni 2022 angerufen hattest und gefragt hast, was denn von den Vorwürfen des Business Insiders damals zu halten sei. Es gebe bei Patricia Schlesinger eine Vermischung von privaten und beruflichen Interessen. Jetzt also 2,5 Jahre später dieser Prozess. Wie hast du den Prozessauftakt erstmal atmosphärisch wahrgenommen?
Na, es war ein enormes Interesse da. Das war ein kleiner Saal, der überfüllt war. Das Gericht musste selber noch Stühle ranschleppen, weil sowohl das Team Schlesinger als auch die Anwälte des RBB in, ich sag mal, Mannschaftsstärke vertreten waren. Und entsprechend geladen war auch die Atmosphäre.
Nun ist die eine Seite wie die andere Seite erstmal aus der Perspektive der Betroffenen verständlich. Man will das Geld, was einem zusteht, aber steht es denn zu? Darüber werden die Richter sicherlich verhandeln müssen. Welche Argumente trugen denn beide Seiten vor?
Naja, Frau Schlesinger hat argumentiert, diese 18.300 Euro sind es, glaube ich, im Monat, die stünden ihr zu. Da gibt es eben einen entsprechenden Vertrag. Sie hätte ihre Ansprüche redlich erworben, denn sie hat ja als Intendantin des RBB auch eine Zeit lang als ARD-Vorsitzende gearbeitet. Und der RBB sagt, ja, das ist richtig, aber wir haben hier zum Beispiel nicht zulässig abgerechnete private Bewirtungskosten, bestimmte Reisen. Dann kam noch raus, sie hat offensichtlich oft auch Schaden am Dienstwagen, der ja auch schon mehrfach durch die Presse ging, verursacht in immerhin Höhe von 6.000.
Das ist der mit dem Massagesitzen.
Das ist der mit dem Massagesitzen, der allerdings auch ARD-weit üblich war. Also das ist jetzt hier in diesem Fall ein bisschen ungerecht, dafür den RBB hinzuhängen. Der RBB hat aber argumentiert, all diese Kosten müssten auf jeden Fall in Anrechnung gebracht werden. Und da Frau Schlesinger eben einen so massiven Schaden für den RBB insgesamt, auch mit den Planungen für das digitale Medienhaus, das ja jetzt nicht gebaut wird, den RBB aber fast in die Pleite geritten hätte, da sie dafür verantwortlich ist, habe sie also sozusagen das Recht auf ein solches Ruhegeld verwirkt. Und zudem wurden Gerichtsurteile zitiert, nachdem eben so ein Ruhegeld für eine quasi dann gar nicht stattfindende Tätigkeit sowieso sittenwidrig sei. Denn in der Tat wird er ja etwas bezahlt, obwohl jemand nicht arbeitet, obwohl er eben doch noch in einem arbeitsfähigen Alter ist. Und Frau Schlesingers Anwälte haben dann wiederum ausgeführt, sie sei aber auf das Geld angewiesen, weil sie bis auf ein paar Monate in dieser Zeit, in der sie jetzt eben nicht mehr Intendantin des RBB ist, also auch gar keinen Job gehabt habe, auch keinen neuen gefunden habe und zudem eben durch die Gerichtsverfahren massive Kosten hätte.
Und was ich noch vernommen habe, sie sei stigmatisiert und würde keinen Job finden. Ich kann mir vorstellen, also ohne dass das jetzt zynisch klingt, dass man irgendwo dann doch Geld verdienen kann in Bereichen, wo es nicht auf das Ansehen der Person ankommt, also im Supermarkt zum Beispiel.
Einmal das, und sie hatte ja durchaus auch eine zwischenzeitliche Beschäftigung nach Berichten, ich glaube es waren die Kollegen vom Tagesspiegel, die es rausgefunden hatten, beim Marseille-Klinik-Konzern. Da hat sie immerhin, das war auch bei Gericht angezeigt worden, 25.000 Euro im Monat bekommen. Also so ganz dramatisch scheint mir das in der Tat nicht zu sein. Ich verstehe aber natürlich, dass man in einer solchen Situation vielleicht auch ein bisschen tief stapelt.
Das Thema Verantwortung spielte wohl keine Rolle. Also dass man auch die hohen Vergütungen an der Spitze einer Landesrundfunkanstalt ja nicht nur deswegen bekommt, weil man vielleicht bessere Arbeit macht als andere, sondern weil man ja auch eine gewisse Verantwortung trägt und dass das jetzt eingepreist werden könnte.
Ja, aber da hat das Gericht sehr klar gemacht, dass es sich dafür nicht zuständig sieht. Es geht eben tatsächlich um, wenn man so will, einfach Vertragsrecht. Der Vorsitzende Richter hat sogar gesagt, die Beklagte, das also in dem Fall der RBB, hätte eben einen schlechten Vertrag geschlossen. Aber da gilt natürlich der Grundsatz, jedes Unternehmen, jede Institution kann schlechte Verträge schließen und muss dann eben auch ausbaden, was da passiert. Das sieht man ja ganz insgesamt. Der RBB ist ja auch bei anderen arbeitsgerichtlichen Prozessen gegen seine ehemaligen Führungskräfte, die ja auch alle im Zuge des Skandals entlassen wurden, jetzt auch zurückgerudert und hat gesagt, er strebt da ebenfalls außergerichtliche Einigungen ein, weil eben offensichtlich vertraglich die Geschichten so sicher sind, dass die eher zugunsten von Frau Schlesinger ausgehen würden.
Nun ist das ja nicht vom Arbeitsgericht ausgetragen worden, weil man der Auffassung sei, dass Frau Schlesinger ja nicht eine Arbeitnehmerin ist. Deswegen also am Landgericht. Und dennoch nochmal meine Nachfrage, Verantwortung übernehmen heißt ja nicht nur zu sagen, ich habe die Verantwortung, sondern dann auch in der Konsequenz juristische Verantwortung zu übernehmen. Und das spielte tatsächlich bei diesem Prozessauftakt keine Rolle?
Das spielte kaum eine Rolle. Also es ist schon richtig, wie du sagst, Frau Schlesinger ist ja Organ als Intendantin. Sie ist praktisch der RBB gewesen in Person und damit eben natürlich auch die oberste Führungskraft. Sie hat sich selber zu ihrer Arbeit, zu dem, was passiert ist und ob sie das jetzt in irgendeiner Weise bedauert oder im Rückblick anders machen würde, da hat sie ja gegenüber einigen Presseorganen in den letzten Monaten ab und zu mal was durchblicken lassen. Das spielte hier aber überhaupt keine Rolle.
Nun hat der Richter eine Entscheidung erstmal ausgesetzt und gesagt, wir hörten es am Anfang, versucht euch außergerichtlich zu einigen. Nun könnte ich ja mir vorstellen, dass das 2 Jahre schon versucht wurde. Warum gab es denn diese Empfehlung nochmal?
Ich glaube, der Richter hat ja sehr klar seine Werkzeuge auf den Tisch gelegt. Er hat beiden Seiten eigentlich klar gemacht, dass sie mit einer außergerichtlichen Einigung wahrscheinlich besser fahren. Er hat gegenüber dem RBB durchblicken lassen, so habe ich das jedenfalls empfunden und auch Frau Schlesingers Anwälte haben das so empfunden, hat sich im Nachgespräch gezeigt, dass die Vertragslage wohl so ist, dass das eher, wie ich schon sagte, zugunsten von Patricia Schlesinger ausgehen dürfte. Er hat aber andererseits eben auch dem Team von Patricia Schlesinger ganz klar gesagt, ein Weg durch die Instanzen wird Jahre dauern, wird sehr teuer. Sie müssen auch was anbieten. Sie können nicht viel anbieten. Und das Team Schlesinger hat ja auch schon was angeboten. Sie hatten ja nach einer kleinen Unterbrechung der Verhandlungen dann erklärt, dass sie bereit sei, für 1,5 Jahre auf dieses sogenannte Ruhegeld zu verzichten. Das ist dann insgesamt eine Summe von über 300.000 Euro. Und das entspräche etwa dem, beziehungsweise würde auch über dem liegen, was der RBB an Kosten geltend macht, beispielsweise für nicht zulässig abgerechnete Bewirtung, für den Schaden am Dienstwagen und verschiedene andere Sachen. Da hat der RBB allerdings Vorstellungen, er will da mehr Geld, weil er sagt, Schlesinger ist da eben auch noch für andere Schäden verantwortlich.
Nun war zu beobachten, dass das Schlesinger-Team der Presse bereitwillig noch Auskunft gab. Hören wir mal kurz rein.
Also wir haben über 2 Jahre auf diesen Termin gewartet. Es gab diverse Verzögerungen dieses Rechtsstreits. Wir sind froh, dass die Dinge heute hier endlich zur Sprache gekommen sind, rechtlich aufgearbeitet worden sind. Sie haben ja den Verlauf der Verhandlung erlebt. Das hat doch einen etwas anderen Inhalt als die Presseveröffentlichungen, die zu diesem Thema ergangen sind. Und wir wollen einfach nur Recht und Gerechtigkeit und sind froh, dass das Gericht heute, wie Sie erlebt haben, weitestgehend unseren Auffassungen gefolgt ist. Wir sind aber auch willens und bereit, jetzt Vergleichsgespräche mit dem RBB zu führen. Und wir sind zu einer Verständigung bereit. Das haben Sie ja auch an dem Angebot, das wir unterbreitet haben, erlebt, dass wir uns freuen würden, wenn es hier zu einer Befriedung, zu einer Gesamtbefriedung käme. Also die Wiederklage ist in Bezug auf das digitale Medienhaus, das haben Sie ja mitbekommen, eine Feststellungswiederklage, weil Anträge angeblich noch nicht beziffert werden können. Aber wenn es eine gütliche Einigung gibt, dann muss die alles umfassen. Also auch mögliche oder vermeintliche Ansprüche gegen Frau Schlesinger im Zusammenhang mit dem digitalen Medienhaus.
Schlesingers Anwalt Thomas Wahrlich. Vom RBB war nichts zu hören?
Ja, der RBB hat sich da sehr zurückgehalten. Verstehe ich aber auch ein bisschen. Die Anwälte sahen zwischendurch tatsächlich auch ein wenig so aus, als würden sie ihre Fälle schwimmen sehen. Ich glaube, die müssen sich tatsächlich erstmal sortieren. Ich habe da aber auch ein gewisses Verständnis für. Der RBB war ja dort in Gestalt des Organs oder seines Gremiums Verwaltungsrat. Und da ist es tatsächlich so, dass der Verwaltungsrat natürlich erstmal beraten muss und gemeinschaftlich, das sind ja mehrere Mitglieder, abstimmen muss, wie er sich da weiter verhält. Allerdings ist es natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen schwierig, wenn jetzt ausgerechnet das Medienhaus RBB nichts sagt.
Nun ist das aus meiner Perspektive relativ unbefriedigend, mit juristischen Mitteln diesen ganzen Komplex RBB-Krise aufzuarbeiten. Wie siehst du das als DJV-Vorsitzender?
Ja, das ist natürlich so. Diese juristische Aufarbeitung kann eben nur ein Teil der Medaille sein. Die andere hat zu erfolgen, ist natürlich auch erfolgt, auch in der Berichterstattung des RBB über die ganze Angelegenheit selbst, also letztlich auch das, was wir jetzt hier gerade betreiben. Und man muss ja auch sagen, die Verantwortung oder die Schwierigkeiten beim RBB, die gehen ja weiter. Wir haben jetzt ganz aktuell den Fall mit dem grünen Politiker hier in Berlin, mit dem Herrn Gelbhaar, wo der RBB ja auch berichtet hatte über Verfehlungen, die dazu geführt haben, dass er abgewählt wurde. Und jetzt stellt sich raus, in der Berichterstattung war wohl einiges nicht besonders sauber. Da soll es eine staatliche Versicherung gegeben haben von einer Person, die jetzt aber unter Umständen gar nicht existiert. Der RBB ist da also auch zurückgerudert, hat einen Teil seiner Berichterstattung zurückgezogen. Das zeigt natürlich, Verantwortung ist was, das kann man nicht an Gerichte delegieren, sondern das muss man sozusagen im tagtäglichen journalistischen Geschäft einhalten, kritisch diskutieren und wenn Fehler passieren, die natürlich auch zugeben.
Meint Steffen Grimberg, Vorsitzender des DJV Berlin, JVBB und Leiter des KNA Mediendienstes. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Sie hören das Radio 1 Medienmagazin. Nach Bekanntgabe der Nachfolgemoderation beim ARD Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente, TTT am 19. Dezember 2024 gab es öffentliche Kritik an der Personalentscheidung Thilo Mischke. Er sei aufgrund von Äußerungen und Buchveröffentlichungen, die als frauenfeindlich und sexistisch gewertet würden, nicht für die Moderation der wichtigsten Kultursendung der ARD geeignet. Die ARD zog Mischke am 4. Januar 2025 zurück, um ihn und die Marke TTT nicht zu beschädigen und versprach eine journalistische Aufarbeitung. Ich hoffte nun endlich in dieser Medienmagazin-Ausgabe nach 4 Wochen der Bekanntgabe von Mischka als künftiger TTT-Moderator einen ARD-Vertreter hier begrüßen zu können. Aber mich erreichte in dieser Woche erst einmal nur dieses schriftliche Statement. Die Suche nach einem Moderator für TTT hat erhebliche Diskussionen ausgelöst, intern wie in der Öffentlichkeit. Wie angekündigt, wird es nun eine nachhaltige Aufarbeitung der Geschehnisse geben. Dies beinhaltet die journalistische Frage der Aufarbeitung, die Frage der Ergänzung der TTT-Moderation neben Sirhem El Maimouni und die Klärung der notwendigen vertraglichen Angelegenheiten mit Thilo Mischke. Von einer öffentlichen Kommunikation möchten wir zum jetzigen Zeitpunkt absehen und Ergebnisse der Aufarbeitung abwarten. Zitat Ende. Die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redaktionsausschüsse AGRA kritisiert in einer aktuellen Stellungnahme vom Freitag die öffentliche Kommunikation in der Causa Mischke. In der Leitung begrüße ich nun live AGRA-Sprecher Hubert Krech. Was genau ist Ihr Anliegen, in die öffentliche Diskussion nun einzusteigen nach 4 Wochen?
Ja, guten Abend. Nun, es ist ja so, dass alle beschädigt sind, sowohl Herr Mischke als auch die ARD, das ganze öffentlich-rechtliche System ohne Not. Es wurde weder intern noch extern sauber kommuniziert. Und wir haben jetzt länger gewartet auch mit einer Stellungnahme. Wir haben uns natürlich schon recht frühzeitig intern mit den Redakteursausschüssen beraten. Aber wir wollten jetzt auch der internen Aufarbeitung noch ein bisschen Zeit geben. Denn man muss sich schon vorstellen, dass Redakteurinnen und Redakteure in den Landesrundfunkanstalten sich nicht ernst genommen fühlen. Sie haben sich in einer Vielzahl an die Redaktionsausschüsse in den Anstalten gewandt mit der Frage, kommt da noch was? Und die AGRA hat sich auch dahinter geklemmt und wir haben leider auch nur diese Stellungnahme, die Sie eben verlesen haben, bekommen. Noch dazu aber ein Hintergrundgespräch, das wir hätten führen dürfen. Nun ist das aber für uns unbefriedigend, ein Hintergrundgespräch, aus dem man ja da nicht zitieren darf. Das ist unbefriedigend auch für die Kolleginnen und Kollegen, die sich an uns gewandt haben. Ich kann dazu jetzt nicht mehr sagen, weil das auch vertrauliche Kommunikation mit der ARD intern war. Aber deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, wenn da nichts kommt, müssen wir uns auch öffentlich äußern. Denn die Kolleginnen und Kollegen in den Anstalten haben ein Recht darauf, zu erfahren, wie es weitergeht. Und dass wir uns auch dahinter geklemmt haben.
Aber was kritisieren Sie nun genau an dem bisherigen Verfahren?
Naja, es hat ja ganz verschiedene, Sie haben es ja skizziert, zuerst wollten die Redakteurinnen und Redakteure der Sendung TTT den Herrn Mischke nicht. Die wurden dann überstimmt von oben, es wurde mehr oder weniger ja durchgedrückt. Dann kam es zu einer zu einem Shitstorm und dem Brief der Kulturschaffenden und dann die Rolle rückwärts. Und das ohne saubere Kommunikation. Und man muss sich dann schon die Frage stellen, warum hört man nicht auf die Redakteurinnen und Redakteure, die ja auch die Punkte, die dann auch öffentlich diskutiert wurden, schon angebracht haben. Warum nimmt man das nicht ernst oder hat man es ernst genommen, aber hat es dann doch beiseite gewischt, hat es aber dann nicht durchgehalten, weil dann muss man sich schon die Frage stellen, wenn man sagt, wir wissen alles, was Herr Mischke gemacht hat, ist vielleicht damals noch okay gewesen oder auch nicht okay, aber wir stehen zu ihm, dann muss man das auch durchziehen. Denn es ist ja auch eine Frage, finde ich, von Rückgrat, dass man dann, wenn man eine Entscheidung trifft und dann kommen 100, 200 Menschen per Brief und vielleicht nochmal 2000 oder 3000 auf Blue Sky oder auf Twitter und die können dann verhindern, dass ein Mensch eine Sendung moderiert. Da muss man sich schon fragen, ist es ernsthaft möglich, dass ein paar tausend Menschen bestimmen, wer in der ARD eine Sendung moderieren kann? Und dann natürlich auch die Frage, wurden denn die ganzen Debatten auch sauber geführt? Also zum Beispiel, was muss ein Moderator mitbringen? Aufmerksamkeit, Follower ist ja heute auch wichtig, aber gilt das auch für eine Kultursendung im Linearen, dass junge Leute vielleicht im Zweifel gar nicht gucken, weil Linear und Kultur und spät. Also diese Debatten wünscht man sich und wir haben die Signale eben bekommen, dass das nicht passiert ist. Und eben diese Rückgratlosigkeit und dieses Kommunikationsdesaster, das uns allen auf die Füße gefallen ist, das muss man schon mal anprangern.
Ich verstehe nun dieses Statement von der ARD so, dass man jetzt wirklich intensiv dabei ist, das aufzuklären. Und ist es nicht zulässig, bei einer Entscheidung, die von 6 Landesrundfunkanstalten getroffen wurde, da auch Recherchen in 6 Häusern nun anzustellen, was mutmaßlich komplexer ist, als wenn hier nur ein Haus wie das ZDF beteiligt würde und dass man nicht mit halbfertigen Erkenntnissen dann nun in die Öffentlichkeit geht?
Also natürlich sind wir dafür, dass interne Diskussionen geführt werden. Natürlich sind wir für eine interne Diskussion, für eine interne gute Aufarbeitung. Dennoch hängen die ganzen Redakteurinnen und Redakteure, die sich auch an uns gewandt haben, irgendwie in der Luft. Denen wurde das eben nicht so mitgeteilt, was da passiert wird. Auch dieses ganze Prozedere, es gäbe ja Mechanismen in den Landesrundfunkanstalten. Schon lange fordern wir, dass viel mehr auf Redakteurinnen und Redakteure gehört wird, auch in den einzelnen Anstalten, die sich dann über die Redakteursausschüsse ja auch organisieren können. Da ist die Expertise, da ist der Kontakt mit den Hörern, mit dem Publikum, mit den Zuschauern. Und das berührt natürlich die Frage der Mitsprache. Wird jetzt das so intern aufgearbeitet, dass Sie jetzt einen Schuldigen suchen, ein Bauernopfer machen, oder wird das alles beiseite gewischt? Die Frau Strobel, die Programmchefin der ARD, also die das Erste verantwortet, die war ja da bisher die Einzige, die sich von der ARD öffentlich geäußert hat, aber das war einfach zu vage und unklar, und sie hat eher, also eigentlich hat sie gesagt, ich hatte damit nichts zu tun, und die Diskussion, die das Format beschädigt, die ist jetzt schuld dran, dass wir diese Reißleine ziehen können. Also das klingt alles jetzt nicht sehr bisher nach interner Aufarbeitung. Uns wurde intern schon jetzt versprochen, dass das gemacht wird mit einer neuen Leitung, mit einer sauberen Aufstellung. Aber da fordern wir schon, dass die Redakteurinnen und Redakteure gehört werden. Und die Forderung, die wir schon lange haben, dass die Redaktionsstatute, wir haben ja ein Kraut und Rüben in den Redaktionsstatuten in den Häusern der ARD und ZDF, dass man da das Mitspracherecht noch viel stärker verbrieft, auch bei personellen und strategischen Fragen. Wir gucken nach Österreich, die haben zwar ganz andere Probleme momentan, der ORF dort, aber dort ist schon lange im Redaktionsstatut festgeschrieben, dass es dort bei Einstellungen in wichtigen Ämtern, bei personellen Fragen, dass da die Redaktionen ein Mitspracherecht haben, notfalls auch gelbe und rote Karten sozusagen verteilen können, aber auch nach ein paar Jahren, wenn ein Redaktionsleiter oder eine Redaktionsleiterin sich nicht mehr das Vertrauen verloren hat, dass man auch das Misstrauen aussprechen kann. Und ich glaube, das wäre ein wünschenswertes Ziel, das wir hätten bei einer Aufarbeitung dieser ganzen Frage, die ja nicht nur bei TTT, das ist ja jetzt ein Symptom, das ist ja schon auch ein grundlegendes Problem der Mitbestimmung in inhaltlichen und personellen Fragen, dass man da einfach das öffnet, weil Kommunikation nach innen und außen und Kommunikation miteinander bringt einfach voran.
Und jetzt eine gelbe Karte verteilt hat die AGRA, das ist die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redaktionsausschüsse in Fragen der Kommunikation. Und wir hörten den Sprecher der AGRA, Hubert Grech. Vielen Dank.
Ich danke.
Sind Sie politisch engagiert und haben schon einmal digitale Gewalt erfahren? Dann gehören Sie in dieser Gruppe der politisch Engagierten zur Mehrheit. Angesichts des eigenen Social-Media-Konsums überrascht diese Beobachtung vielleicht nicht, wenn man sich diesem Phänomen der digitalen Gewalt detailliert wissenschaftlich nähert. Können einem schon extreme Zweifel kommen, ob die Beifügung vernunftbegabte Wesen für Menschen ihre Berechtigung hat. Ich will gar nicht in die Tiefen des Philosophen Immanuel Kant eintauchen, sondern Ihnen eine Studie der TU München näher bringen, die am 15. Januar von der Menschenrechtsorganisation HateAid vorgestellt wurde. Angegriffen und alleingelassen, wie sich digitale Gewalt auf politisches Engagement auswirkt. Ein Lagebild. Ich begrüße jetzt in der Leitung Professor Dr. Janina Steinert, Professorin für Global Health an der Technischen Universität München, die diese Studie durchgeführt hat. Was zählt denn eigentlich zur digitalen Gewalt?
Ja, zu digitaler Gewalt zählen beispielsweise Beleidigungen und Drohungen, üble Nachrede, Verleumdungen, aber auch sexuelle Belästigung, also zum Beispiel das Zusenden von Dickpics sogenannten, oder auch die Erstellung von sexualisierten Deepfakes, was immer mehr zunimmt, oder beispielsweise auch Nachstellung, Belästigung, Stalking. Und für unsere Studie haben wir den Begriff von digitaler Gewalt eben bewusst breit gefasst und auch Inhalte mit eingeschlossen, die vielleicht nicht strafrechtlich relevant sind, aber wie wir sehen werden, eben doch erhebliche psychologische Auswirkungen auf die Betroffenen haben können.
Vielleicht dann gleich zur Bestandsaufnahme. Wen haben Sie gefragt und was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Also wie ist das Lagebild?
Ja, wir haben 1114 StudienteilnehmerInnen gehabt und befragt. Darunter sind PolitikerInnen. Aber wir haben den Begriff von politisch engagiert bewusst breit definiert und über PolitikerInnen hinaus auch WissenschaftlerInnen, AktivistInnen, InfluencerInnen und JournalistInnen befragt, die sich eben aktiv und bewusst zu politischen Themen äußern und positionieren. Und wichtig ist hier noch zu sagen, dass die Umfrage nicht repräsentativ sein kann. Natürlich war aus ethischen Gründen die Teilnahme an der Umfrage freiwillig, weswegen wir keine Repräsentativität für alle in Deutschland politisch aktiven Personen herstellen können. Aber die Stichprobe ist groß und diversifiziert über Alter, Geschlecht, Parteien hinweg und deswegen sind die Ergebnisse unserer Studie schon aussagekräftig. Das wichtigste Ergebnis, das wir sehen, ist, dass über die Hälfte der Befragten selbst schon von digitaler Gewalt betroffen ist. Genauer waren es 68% der weiblichen Befragten und 58% der männlichen Befragten. Auch über 60% haben beispielsweise schon Androhungen von physischer Gewalt bis hin zu Morddrohungen erhalten. Und etwa ein Viertel der weiblichen Befragten hat auch schon Androhungen von sexueller Gewalt inklusive Vergewaltigungsandrohungen erhalten.
Nun ist ja Gewalt gegen Männer und Frauen möglicherweise anders sexualisiert oder politisch motiviert. Sehen Sie da Unterschiede?
Ja, das zeigt unsere Studie sehr klar, dass wir, dass männliche und weibliche Betroffene eine andere Form der Gewalt erfahren. Also männliche Betroffene erhalten eher als Frauen Androhungen von physischer Gewalt oder werden attackiert für die politischen Positionen, die sie einnehmen. Frauen hingegen erfahren eben diese sehr sexualisierten Formen von Gewalt. Sie erhalten häufiger Kommentare zu ihrem Äußeren, Androhungen von sexueller Gewalt oder auch despektierliche, bevormundende, misogyne Aussagen. Und letztendlich sehen wir eben auch stärkere emotionale Reaktionen von weiblichen Betroffenen bis hin eben zu stärkeren Überlegungen, sich aus der politischen Arbeit zurückzuziehen. Und das führen wir auch auf diese sexualisiertere Form der Gewalt, die sehr viel persönlicher ist und mehr in die Intimsphäre eingreift, zurück.
Konnten Sie denn sehen, ob die Verursacher quasi dieser Gewalt eher organisiert sind, also sprich Trolle aus bestimmten Ländern, oder sehen Sie da, dass das doch eher persönlich motivierte Einzeltäter sind?
Ja, unsere Studie geht eher auf die Erfahrungen der Betroffenen ein und schaut sich jetzt weniger die TäterInnen an. Aber es gab eine Frage dazu, ob die Betroffenen wissen, wer sie angreift. Und die Mehrheit der Betroffenen sagt tatsächlich, dass die Personen oder vielleicht sind es eben auch Trolle, die sie angreifen, anonym bleiben. Und das macht auch die strafrechtliche Verfolgung oft schwer, weil man eben nicht den vollen Namen der Personen kennt. Teilweise werden Betroffene aber auch von bekannten Personen, zum Beispiel aus anderen Parteien, aber sogar aus der eigenen Partei angegriffen.
Wir können das mal vielleicht an einem kurzen Beispiel aus der Pressekonferenz bei der Studienvorstellung versinnlichen. Zu hören ist Yvonne Maguas, CDU-Bundestagsabgeordnete und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags.
Wir sind ein Parlament des Wortes, das Hochhalten von Flaggen, das Hochhalten von Transparenten, das Hochhalten von Schriftstücken ist bei uns untersagt. Da gibt es einen Ordnungsruf. Das ist auch in unserer Geschäftsordnung so festgelegt. Und ich hatte einem AfD-Abgeordneten einen Ordnungsruf gegeben, weil er die Deutschlandflagge hochgehalten hat. Und jetzt bin ich keine Deutschlandhasserin, aber es wurde mir natürlich dann sofort in den Mund gelegt. Und einer schrieb dann bei Facebook: Gott segne den Henker dieser Völkermörderin Yvonne Maguas. Wer Deutsche bestraft, nur weil sie die Fahne ihres Landes hochhalten, sollte strafrechtlich belangt werden.
Also gesagt, nur ein Beispiel in der Vielfalt der digitalen Gewalt, die Konfrontation mit digitaler und dann auch sehr dann analog empfundener Gewalt hat Auswirkungen auf das politische Engagement nach dem Motto, warum soll ich mir und meinen Angehörigen das antun? Frau Maguas hat angekündigt, nicht mehr zu kandidieren für den nächsten Deutschen Bundestag. Wie stark verfängt Ihrer Studie nach diese digitale Einschüchterung?
Ja, auch das dokumentieren die Ergebnisse unserer Studie leider sehr gut. Also wir sehen, dass es eben signifikante negative Auswirkungen auf das politische Engagement von Betroffenen gibt. Zum Beispiel gaben viele der Befragten an, dass sie gewisse exponiertere Positionen, vielleicht höhere Positionen nicht einnehmen wollen, weil sie dort noch mehr digitaler Gewalt ausgesetzt sein könnten. Und das Ganze ging so weit, dass eben auch etliche der Befragten einen kompletten Rückzug aus der Politik in Erwägung zogen. Und hier sehen wir, dass es bei mehr Frauen als bei Männern der Fall war. Also 22% der Frauen gaben an, dass sie darüber nachdenken, sich aus der politischen Arbeit zurückzuziehen, und im Vergleich dazu 10% der Männer.
Können Sie Empfehlungen geben? Also erstens, wie wird man persönlich widerstandsfähiger? Und vielleicht auch zweitens, wie möglicherweise digitale Gewalt besser geahndet werden sollte? Also haben Sie Forderungen?
Ja, was kann jedes Individuum unserer Gesellschaft tun? Auch da hat Frau Marquas ganz gute Hinweise gegeben. Sie meinte nämlich, dass ihr oft die Solidarität im Netz gefehlt hat und dass dann so ein Strohfeuer entsteht von negativen Hasskommentaren und ihr gefehlt hat, dass sich Einzelne im Sinne von einer digitalen Zivilcourage einsetzen und dann auch die AngreiferInnen anprangern beispielsweise. Also jeder und jede von uns kann kritisch beobachten, was im digitalen Raum geschieht, und hier dann eben auch in Form von Zivilcourage tätig sein und beispielsweise positive Kommentare hinterlassen oder auch sehr negative Hasskommentare melden, beispielsweise an die Meldestelle Respekt. Wir sehen aber deutlich in den Daten, dass sich die Mehrheit der Betroffenen nicht gut unterstützt fühlt von ihrer Institution. Und insofern wäre es erstmal wichtig, dass beispielsweise eben auch Parteien die Anlaufstellen für jetzt Betroffene von digitaler Gewalt ausbauen, hier genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, Social-Media-Teams ausbauen, die Content moderieren können und auch monitoren können. Und dann wäre es eben sinnvoll, dass sich Betroffene zunächst an diese Anlaufstellen wenden. Aber natürlich gibt es dann auch Organisationen wie HateAid, die hier Opferberatung und Betreuung machen. Und das Wichtigste, Wünschenswerteste wäre natürlich, dass sich die Betroffenen dann nicht als einzige Reaktion aus der Politik zurückziehen müssen, sondern ausreichend von Partei, KollegInnen und der Zivilgesellschaft geschützt werden.
Professor Dr. Janina Steinert, Professorin für Global Health an der Technischen Uni München in Kooperation mit HateAid. Sie finden die Studie unter hateaid.org und demnächst ausführlicher im rbb24-Inforadio-Format Mattei fragt, das Sie auch in der ARD-Audiothek finden. Noch ein kleiner Transparenzhinweis, das war eben eine Aufzeichnung, aber jetzt gleich nach der nächsten Musik wieder ein Live-Gespräch zu einem digitalen Thema, das Sie vielleicht in den letzten Tagen des Öfteren gesehen oder gehört haben. Wo bleibt eine europäische Plattform?
Denn das europäische X oder Twitter? Wo ist das europäische TikTok, das europäische Instagram? Wo sind die europäischen Erfindungen dieser Zeit? Da müssen wir halt zeigen, dass wir es besser können oder es genauso gut können mit unseren Werten, mit unserer Demokratie, mit unserem europäischen Way of Life. Erstens zeigt es, wir können das, also stärkt die Wirtschaft, muss ja vorangehen, und es stärkt aber auch die Widerstandsfähigkeit gegen diese autoritäre Verführung von rechts wie von links.
Sie haben ihn erkannt, Robert Habeck, der grünen Spitzenpolitiker. Ja, wo ist sie, die europäische Plattform, für die sich schon der ehemalige Intendant des Bayerischen Rundfunks Ulrich Willem während seines ARD-Vorsitz stark machte? Das war 2018 bis 2019. Den Gedanken eines Pendants zu großen US-Plattformen habe ich persönlich zum ersten Mal vor 10 Jahren gehört. Hier im Medienmagazin vom Mitglied des Europaparlaments der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten Dietmar Köster. Er sagte im Dezember 2015 im Radio 1 Medienmagazin:
Ich glaube, wir müssen gucken, inwieweit wir die großen Monopole hier auch gesetzgeberisch im öffentlichen Interesse stärker kontrollieren können. Und parallel muss man sich Gedanken darüber machen, inwieweit es auch größere demokratische Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Und da ist der Gedanke, hier öffentlich-rechtliche Plattformen zu schaffen, meinetwegen Arte plus BBC versuchen hier eine Plattform für den europäischen Film zu entwickeln, als Pendant zu Netflix. Das muss jetzt nicht unbedingt die Institution ZDF oder ARD sein, da gibt es sicherlich auch das eine oder andere zu diskutieren, aber die entscheidende Frage ist, wie wir eine öffentlich-rechtliche Grundlage schaffen, wo vor allen Dingen auch zivilgesellschaftliche Organisationen und Bürgerinnen und Bürger größere Einflussmöglichkeiten haben. Für mich ist das auch ein Stück weit Stärkung von Urheberrechten, aber auch ein Stück weit der Versuch, diese ganze digitalisierte Welt zu demokratisieren.
Jemand, der sich jahrelang auch schon mit einem European Public Open Space beschäftigt, ist Matthias Pfeffer. Er ist Publizist, Gastprofessor an der Universität Bergamo, Lehrbeauftragter der TU München, Chefredakteur und Geschäftsführer Focus TV, Direktor des Councils for European Public Space, den ich jetzt live in der Sendung begrüße. Herr Pfeffer, wie lange gibt es denn die Idee einer europäischen Plattform als Antwort auf internationale Plattformen denn wirklich?
Ja, schönen guten Abend, vielen Dank, dass Sie mich einladen. Und zunächst Chefredakteur, Geschäftsführer von Focus TV bin ich jetzt nicht mehr, aber alles andere bin ich noch. Und ich habe mich in der Tat einige Jahre jetzt damit beschäftigt. Die Idee ist schon länger da, dass man einfach sagt, Europa braucht zum Zusammenwachsen, wie jede Demokratie, auch eine einheitliche, vernetzte, verbundene Öffentlichkeit. Das ist letztlich ein Gedanke, den ja auch der Philosoph Jürgen Habermas herausgearbeitet hat. Eine Öffentlichkeit, in der debattiert wird, in der Meinungen gebildet werden, ist Voraussetzung für demokratische Prozesse und demokratische Entscheidungen. Und diese Öffentlichkeit darf natürlich nicht vollkommener wilder Westen sein, sondern diese Öffentlichkeit sollte gewissen Regeln folgen. Diese Regeln haben wir uns ja hier in Europa, auch in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, auch aufgrund von sehr einschneidenden Erfahrungen mit staatlicher Propaganda gegeben. Das ist ja im Grunde ein Erfolgsmodell. Wir haben eine Selbstkontrolle der Presse. Wir haben ein duales System aus öffentlich-rechtlichen und privat finanzierten Medien. Ich würde noch als Drittes dazu nehmen, heute auch immer bedeutsamer die nicht profitorientierten privaten Medien oder zivilgesellschaftlichen Medien, die auch eine Säule dieses Systems bilden. Und die müssen gestärkt werden. Wir müssen heute erkennen, dass es an der Zeit ist, dass wir durch die Fehler der Vergangenheit lernen und sehen, die Nichtregulierung großer Plattformen, digitaler Innovationen führt zu einer schleichenden Unterminierung des demokratischen Prozesses, der demokratischen Öffentlichkeit. Ich glaube, wir sind da wirklich jetzt an einem Scheideweg angelangt oder an einem Scheidepunkt. Und müssen jetzt wirklich das, was die vorausgehenden O-Tongeber schon gesagt haben bei Ihnen, wir müssen das dringend machen.
Also ja, aber wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, es gab das Projekt Delphi, kann ich mir erinnern. Also es ist alles schon konkret ausformuliert. Wer oder was sind denn die Bremser?
Ja, das Projekt Delphi habe ich mal auch entwickelt und mal öffentlich gemacht. Das war ungefähr zeitgleich zu dem Europamodell von Ulrich Wilhelm. Es ist wahnsinnig mühsam, das am Ende durchzusetzen. Ich glaube, wir haben insgesamt, was die Schäden, die die Digitalisierung auch anrichtet, kein Erkenntnisproblem. Wir haben es ja auch im Beitrag vorhin gehört. Es gibt zahllose solcher verdienstvoller Studien, die aufzeigen, wie unregulierte Kommunikation in diesen Räumen, die ja auch teilweise gesteuert wird durch böswillige Kräfte aus dem In- und Ausland, die öffentlichen Debatten verzerrt, die Demokratie unterminiert, wenn Menschen, wie wir es eben gehört haben, sich dann nicht mehr trauen, sich in der digitalen Öffentlichkeit überhaupt zu äußern, dann wird das von vielen wieder umgedeutet, das sei Zensur. Stimmt aber nicht, es ist einfach eine Verzerrung der Öffentlichkeit, die dadurch entsteht, dass sich niemand an Recht und Gesetz hält. Wir haben dazu in den letzten Jahren in Europa viele wertvolle Beiträge gesehen. Europa hat sich gewehrt und hat die ersten großen Gesetzgebungsverfahren für digitale Plattformen gemacht, den DSA und den DMA, dazu auch noch den AI Act. Das heißt, es sind jetzt hier in den letzten Jahren durch mühevolle Arbeit in der Demokratie, dauert das immer etwas länger als in so Technologiekonzernen, wirklich wichtige gesetzgeberische Maßnahmen entstanden. Wir haben aber jetzt heute eine neue Situation. Wir haben alle das Interview von Musk und Frau Weidel gehört. Das ist aus meiner Sicht ein Eingriff in den Wahlkampf. Der wird ja gerade auch geprüft, ob es gegen das Parteiengesetz verstoßen hat. In jedem Fall ist das das Ausspielen der Macht von Big Tech im Verbund mit dem wachsenden Populismus weltweit, der ganz klar eine antidemokratische Stoßrichtung hat. Und ich glaube, dass dieses Interview zusammen auch mit der Äußerung von Mark Zuckerberg, dass er jetzt eben das Fact-Checking bei Facebook, vielleicht eh nicht seine brillanteste Leistung, so in den vergangenen Jahren, komplett einstellen will und dazu sogar erklärt hat, dass er mit Präsident Trump zusammenarbeiten wird, um gegen Regierungen auf der ganzen Welt vorzugehen. Ich zitiere da jetzt mal, die amerikanische Unternehmen verfolgen und darauf drängen, mehr zu zensieren. Ja, also dass das Einhalten von Gesetzen als Zensur ausgelegt wird, ist also wirklich eine Verkehrung der Tatsachen. Und ich glaube, dass diese Vorgänge, die wir da gerade erleben, unmittelbar auch im Umfeld der Amtseinführung von Trump, eine Zäsur markieren. Und Europa ist, glaube ich, aufgewacht vor vielen Jahren, als Snowden seine Papiere veröffentlichte, hat die Kommissarin Reding mal gesagt, das war ein Wake-up-Call für Europa. Und daraus ist immerhin dieser Reigen an Gesetzgebung ja auch dann gefolgt. Das heißt, man hat auch gehandelt, man hat sich gewehrt, man hat seine eigenen Regeln klargestellt. Jetzt sollen diese Regeln angegriffen und nicht mehr eingehalten werden. Und jetzt muss man erkennen, dass zu den Regeln und Gesetzgebungsverfahren eben auch eigene Aktivitäten gehören.
Da, die eigene Aktivität ist zum Beispiel, dass Sie jetzt Direktor des Councils of European Public Space sind. Ihre Rolle als Chefredakteur und Geschäftsführer bei Focus TV habe ich deswegen noch mit erwähnt. Sie kommen sozusagen aber auch aus der Praxis, sind nicht nur ein Theoretiker, der von oben drauf guckt. Was werden Sie denn jetzt möglicherweise anschieben können? Und ich bitte mit dem Blick auf die Uhr vielleicht so eine 1,5 Minuten Antwort.
Ja, also wir haben ganz konkret entwickelt und das ist, glaube ich, der Punkt. Viele Leute sagen kluge Dinge und schreiben kluge Papiere. Wir haben, wie gesagt, kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Handlungsproblem, aber da muss man auch sehen, dass solche Projekte mühsam sind in der Ebene. Die müssen im Detail konkretisiert werden, ausgearbeitet werden. Ich habe eine Plattform ausgearbeitet, bei der zunächst öffentlich-rechtliche Sender aus ganz Europa ihre Nachrichten und Informationsbeiträge einbringen, die dann in nahezu Echtzeit in alle europäischen Sprachen übersetzt werden, das mit Suche und Empfehlung, genau wie bei YouTube oder anderen Plattformen, werden die dann für die Zuschauer aufbereitet. Das wäre aus meiner Sicht ein Schritt nach vorne. Das lineare Fernsehen verliert ja ohnehin an Zuspruch. Es geht in Richtung Plattformisierung und diese Entwicklung muss zwingend jetzt auch durch eine europäische Perspektive, also eine Europäisierung ergänzt werden. Denn wir haben historisch eine einmalige Chance. Wir können diese Technologie ja auch zum Guten nutzen, um zum Beispiel Sprachgrenzen zu überwinden in Europa. Die Technologie der Übersetzung, AI-gestützte Übersetzungstechnologie, ist ohnehin auf dem Vormarsch. Das wird auch alles kommen. Aber hier ist es wichtig, dass Europa in dieser zentralen, an dieser zentralen Stelle, wo es darum geht, ist es vertrauenswürdig, was da übersetzt wird, ist es vertrauenswürdig, was da an Inhalten angezeigt wird, endlich in die Vorhand kommt und endlich mal als Erste etwas tut. Ich glaube, dass diese Plattform, die wir, wie gesagt, sehr weit ausgearbeitet haben, zu der es auch schon Studien des Europaparlamentes gibt, dass die machbar ist, die auch unterstützt wird von vielen Akteuren in Europa, im Europäischen Parlament. Ich möchte auch mal ausdrücklich eine Person nennen, den Christian Ehler, der nämlich den Wahlkreis in Brandenburg hat, CDU-Abgeordneter, treibt diese Sache wirklich seit einigen Jahren voran. Und ja, Demokratie ist mühsam, aber am Ende, da bin ich sehr optimistisch, dann doch auch erfolgreich. Und ich bin sicher, wir werden in den nächsten Jahren eine solche Plattform in Europa sehen. Ich glaube, wie gesagt, der Wake-up-Call ist gehört worden.
Matthias Pfeffer war das, Publizist, Gastprofessor an diversen Unis und Lehreinrichtungen, Direktor des Councils for European Public Space. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und dann drücken wir mal die Daumen, dass das irgendwie vorankommt.
Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
Im Podcast-Bonustrack hören Sie die vollständige Pressekonferenz zur Studie Angegriffen und alleingelassen, wie sich digitale Gewalt auf politisches Engagement auswirkt. Ein Lagebild. Am 15. Januar 2025 in Berlin. Der Journalist Frank Jong führte durch die Pressekonferenz und stellte zunächst die Panelteilnehmer vor.
Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Schön, dass Sie alle dabei sind. Mein Name ist Frank Jong. Ich werde Sie heute ein bisschen durchs Programm führen. Vorab, wir haben ungefähr eine halbe Stunde geplant. Danach können Sie natürlich auch Ihre Fragen stellen, auch im Live-Chat können dann Fragen gestellt werden. Wir stellen heute eine Studie vor, in der es um die Auswirkungen digitaler Gewalt auf politisch engagierte Menschen geht. Frau Marquardt ist auch da. Hallo, guten Morgen. Wir beobachten schon seit längerer Zeit natürlich, das ist keine Breaking News, glaube ich, dass nicht nur im digitalen Raum Hass und Hetze vorherrschen, sondern auch eine vermehrte Radikalisierung auch im analogen, sogenannten analogen Raum stattfindet, gerade vor Wahlen. Wie Sie alle wissen, wir haben am 23. Februar die Bundestagswahl. Und ja, politisch engagierte Menschen werden immer mehr zu Feindbildern. Es wird zu Gewalt aufgerufen. Es gibt Beleidigungen, Anfeindungen, Bedrohungen, tatsächliche Übergriffe, Angriffe auf offener Straße. Und das hat auch Konsequenzen, darüber sprechen wir heute. PolitikerInnen ziehen sich zurück. Viele Abgeordnete, unter anderem auch Yvonne Marquas, die uns zugeschaltet ist, haben angekündigt, bei der Bundestagswahl 2025 nicht mehr anzutreten. Gründe sind neben Gesundheit und ja, mehr Zeit für die Familie natürlich auch eben diese Anfeindungen und Bedrohungen und Beleidigung und Angriffe. Und darum geht es auch in der Studie von der Technischen Universität München durchgeführt, in Kooperation mit der Menschenrechtsorganisation HateAid. Der offizielle Titel, den können Sie, glaube ich, hier lesen. Angegriffen und alleingelassen, wie sich digitale Gewalt auf politisches Engagement auswirkt, ein Lagebild. Und ja, der Titel lässt schon darauf schließen, dass die Ergebnisse jetzt nicht so super positiv ausgefallen sind, sondern dass Hass und Gewalt ja massive Auswirkungen auf das politische Engagement in Deutschland haben. Es wurden mehr als 1000 politisch engagierte Personen auf unterschiedlichen Ebenen befragt, von Kommunalpolitik bis zum Europäischen Parlament und auch Menschen, die anderweitig politisch engagiert sind, zum Beispiel im Aktivismus. Ja, dann kommen wir zu den Speakerinnen. Sie haben natürlich auch eine Pressemappe, wo die Biografien ein bisschen ausführlicher dargestellt sind. Wir haben hier einmal Yvonne Marquas, die habe ich gerade schon kurz vorgestellt, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, die uns zugeschaltet ist. Guten Morgen. Dann haben wir Fabian Grischkat, er ist Content Creator und Speaker. Beide berichten gleich von ihren Erfahrungen als politisch engagierte Menschen in Deutschland. Dann haben wir Professor Dr. Janina Steinert von der Technischen Universität München und Annalena von Hohenberg, Geschäftsführerin von HateAid. Beide werden gleich die Studie vorstellen, beziehungsweise dann auch Forderungen, die damit einhergehen, vorstellen. Und wir haben Herna Phillips, Forscherin an der Universität of Oxford. Sie setzt sich mit geschlechtsspezifischer digitaler Gewalt auseinander und gibt uns heute einen Einblick in das Thema aus internationaler Sicht. Schön, dass Sie alle hier sind. Und ja, dann gehen wir gleich rüber zu Frau Marquas. Und sie wird uns kurz einen kurzen Einblick geben, wie es ist, in diesem politischen Klima, in dem wir alle leben, zu arbeiten. Und wie erlebt man als Abgeordnete, als Frau in der Politik dieses Klima?
Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung und schöne Grüße aus dem sächsischen Vogtland nach Berlin. Vielen herzlichen Dank auch, dass ich heute ein bisschen was dazu sagen kann. Und vielen Dank auch an die Initiatorinnen und Initiatoren der Studie. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass diese Studien durchgeführt werden, um wirklich ein Lagebild zu bekommen, um das Ausmaß der Betroffenheit auch festzustellen und daraus eben auch dann die richtigen Schlussfolgerungen ziehen zu können, sowohl für den politischen Raum eben, aber auch für Ermittlungsbehörden beispielsweise. Ja, was habe ich erlebt? Wie sind meine persönlichen Erfahrungen? Vielleicht kurz dazu. Ich bin seit 2001 politisch aktiv auf allen Ebenen, Stadträtin gewesen, Kreisrätin gewesen hier in der Heimat und bin seit 2013, also jetzt seit 12 Jahren, Abgeordnete im Deutschen Bundestag und seit 2021 eine der Vizepräsidentinnen. Und meine Erfahrung ist gewesen oder ist sie, dass sozusagen auch das Netz beziehungsweise die Anschläge und die Bedrohungen im Netz zugenommen haben, seitdem ich Vizepräsidentin bin. Sicherlich gab es davor, seitdem ich normale Abgeordnete war und bin, immer auch wieder einzelne Kritikpunkte oder Bedrohungen, aber die waren jetzt eher so auf lokaler Ebene. Es war mein Mobbing. Es war nie so das große Ausmaß. Es hat sich radikalisiert oder zugenommen, seitdem ich Vizepräsidentin bin. Und es fing an ein Stück weit so mit Sprache und Kleidung. Wie reden Sie denn? Lernen Sie doch mal bitte Hochdeutsch. Wie sehen Sie denn heute wieder aus? Was haben Sie denn an? Das ist nicht schön, und das nimmt einen auch mal mit an schlechten Tagen. Aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, das muss ich jetzt anzeigen. Es wurde dann aber schlimmer, vor allen Dingen, wenn ich in der Sitzungsleitung Entscheidungen getroffen habe, die einigen nicht passten, wenn ich Ordnungsrufe vergeben habe. Dann hat faktisch auch ein Stück weit der Hass und die Bedrohungen zugenommen. Dann kamen Erniedrigungsanfeindungen dazu, Einschüchterungsversuche und auch richtiger Hass. Und ich habe auch ein paar Beispiele dabei. Der Abgeordnete Stefan Brandner, der hat mich auf X bemerkenswert dumme Vizepräsidentin genannt und das habe ich dann auch angezeigt. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn einmal jemand eine Beleidigung postet im Netz, dass daraufhin sich sozusagen andere ein Stück weit noch ermutigt fühlen, nochmal einen draufzulegen, mitzumachen, weiterzumachen. Und das war auch in diesem Falle so. Nachdem Stefan Brandner das gepostet hatte, kamen weitere dazu. Herr Stefan Brandner hat dann auch dazu gepostet, dass ich eine Anzeige gegen ihn erstattet habe. Und dann ging es weiter mit Stefan Brandner, hat Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Maguas als bemerkenswert dumm bezeichnet. Nun hat sie Anzeige erstattet. Ich finde, er hätte besser das Wort dumm gegen dämlich tauschen sollen. Ein anderer hat geschrieben, das geht ja mal gar nicht. Scheißhaufen, Ratte oder Blinddarm wären angemessener. Genau, das ist mal so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, ich habe in der Sitzungsleitung einem AfD-Abgeordneten einen Ordnungsruf gegeben, weil er eine Flagge hochgehalten hat. Vielleicht für alle zur Information. Wir sind ein Parlament des Wortes, das Hochhalten von Flaggen, das Hochhalten von Transparenten, das Hochhalten von Schriftstücken ist bei uns untersagt. Da gibt es einen Ordnungsruf, das ist auch in unserer Geschäftsordnung so festgelegt. Und ich hatte einem AfD-Abgeordneten einen Ordnungsruf gegeben, weil er die Deutschlandflagge hochgehalten hat. Und jetzt bin ich keine Deutschlandhasserin, aber es wurde mir natürlich dann sofort in den Mund gelegt. Und einer schrieb dann bei Facebook, Gott segne den Henker dieser Völkermörderin Yvonne Maguas, wer Deutsche bestraft, nur weil sie die Fahne ihres Landes hochhalten, sollte strafrechtlich belangt werden. Das ist auch so ein Beispiel, wo ich als Völkermörderin bezeichnet wurde. Und das geht dann schon ganz schön an die Grenzen. Ich habe dann auch Anzeige erstattet. Vielleicht für alle nochmal auch als kleiner Exkurs jetzt auch mal ins Parlament. Alle, das haben wir auch im Präsidium mehrfach gesprochen, oder wir erleben, dass auch im Parlament, dass es Abgeordnete gibt, die Ordnungsrufe für sich als Trophäen, wie als Trophäen sehen und sich wie als Trophäen um den Hals hängen. Heute habe ich 3 Ordnungsrufe bekommen, ach, ich bin ganz toll. Und wir sehen eben, dass das auch sehr zunimmt. Und aus diesem Grund werden wir auch die Geschäftsordnung vielleicht noch in dieser Legislaturperiode verschärfen und auch die Ordnungsmaßnahmen ein Stück weit verschärfen. Und auch das Ordnungsgeld schon viel eher zum Einsatz bringen, anstatt nur die Ordnungsrufe. Wir haben gemerkt, dass viele das für sich eben auch nur als eine Art Trophäe sehen und nicht als wirkliche Sanktionsmaßnahme. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe das zur Anzeige gebracht. Die Sachen, die ich Ihnen jetzt vorgetragen habe, habe ich zur Anzeige gebracht. Habe leider die Erfahrung gemacht, dass Anzeigen oftmals sehr lange dauern. In der Spitze bis zu einem Dreivierteljahr habe ich auf Aktenzeichen gewartet. Das ist aus meiner Sicht nicht gut. Das ist erdrückend und man ist sozusagen auf der einen Seite schon beleidigt worden und auf der anderen Seite wartet man dann aber auch sehr lang, bis es zu einer Anzeige kommt, beziehungsweise bis zu einer staatsanwaltschaftlichen Ermittlung. Oft werden die Ermittlungen auch eingestellt, weil beispielsweise derjenige nicht zu finden ist oder aufzufinden ist oder aufgrund anderer Dinge. Also das habe ich jetzt erlebt, dass ich zwei Einstellungen bekommen habe, obwohl diejenigen mit Klarnamen geschrieben haben. Und nun ja, das hat die Staatsanwaltschaft so entschieden. Ganz glücklich bin ich damit ehrlicherweise nicht. Was haben sich für mich für Folgen ergeben, beziehungsweise was habe ich daraus geschlussfolgert? Zum einen, will ich Ihnen ganz ehrlich sagen, haben die Bedrohungen in den letzten Wochen und Monaten und ja auch Jahren zugenommen. Das raubt auch Kraft. Das geht an die Substanz. Es gibt Tage, an denen man das leichter wegsteckt wie an anderen Tagen. Hinzu kommt noch, dass es auch in der analogen Welt dann ein Stück weit übergeschnappt ist. Ich habe auf Demokratie-Demos Reden gehalten. Da wurde neben mir ein Sprengsatz in Klasse gezündet. Die Polizei hat den Täter dann natürlich gefasst. Und aber es ist schon was, wo man überlegt, muss man sich das hier weiter antun? Und auch für mich war das Thema Hass und Hetze ein Argument zu sagen, ich gehe das erstmal aus der Öffentlichkeit ein Stück weit zurück. Ich bleibe ein politischer Mensch, das auf jeden Fall. Ich werde mich weiter für Demokratie einsetzen, werde es auch offen sagen. Ne? Aber es muss nicht so sein, dass ich weiterhin eine Person des öffentlichen Lebens erstmal ein Stück weit sein will. Es war auf jeden Fall ein Argument oder ein Punkt für mich mit. Welche Zusammenfassung oder Conclusio will ich geben? Ich habe auch manchmal gehört, ja, stell dich doch mal nicht so an. Als Politikerin muss man das eben auch aushalten. Glauben Sie mir, ich kann schon unterscheiden, was mal nur so eine Ansage ist oder was dann richtiger Hass ist. Und ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, Politikerinnen und Politiker, aber auch alle anderen Menschen, die sich politisch aktiv einbringen, sie sind kein Freiwild. Sie sind Menschen, die gewählt sind. Sie sind Menschen, die sich einsetzen für die Demokratie des Landes. Sie sind im Deutschen Bundestag ein Teil des Verfassungsorgans. Wir sind kein Freiwild, was man einfach so durchs Netz oder durch die analoge Welt hetzen kann. Beleidigung ist auch keine Meinung, sondern sie ist eine Straftat. Und deshalb muss sie auch zur Anzeige gestellt werden. Verfahren sollten aus meiner Sicht schneller gehen. Sie sollten transparenter gehen. Also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass es sehr lang dauert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man hier die Verfahren strafft und die Verfahren auch transparent gestaltet. Und dass man die Verfahren auch nicht einstellt. Zu schnell wird, glaube ich, eingestellt. Staatsanwaltschaften sollten auch ein Stück weit mehr dann es wirklich dann zur Anklage bringen. Und das wäre ein großer Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Stärkere Regulierung der Plattformen kommt auch dazu. Ich glaube, die Plattformen müssten noch mehr auch mit Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten. Das ist eine Forderung, die ich habe. Und vierter Punkt noch, vielleicht was Grundsätzliches. Wir sagen immer sehr schnell, Demokratie lebt vom Mitmachen. Aber was steckt denn dahinter? Wenn Menschen dann nicht mehr mitmachen, weil sie Hass und Hetze ausgesetzt sind, egal im Netz oder analog, dann ist unsere Demokratie gefährdet. Und das sollten wir uns alle sehr deutlich vor Augen führen, nicht nur vor Wahlen, sondern immer. Es gibt nicht nur die Bundestagsabgeordneten oder die Landtagsabgeordneten, es gibt vor allen Dingen auch viele Kommunalpolitikerinnen und Politiker, die vielleicht auch nicht so ein Büro-Backup haben oder Möglichkeiten haben, sondern sie müssen eben auch unterstützt werden. Und darum müssen auch Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen. Sie müssen sich auch sozusagen gemeinsam unterstützen in solchen Fällen. Und von daher ist das mein Appell, dass wir hier alle gut zusammenstehen müssen. Und es braucht natürlich auch Zivilcourage im Netz, das will ich auch sagen. Also ich hätte mich auch mal gefreut, wenn der ein oder andere mal draufgegangen wäre, hätte gesagt, so spricht man nicht mit einer Abgeordneten oder das ist eine Politikerin, die sich für uns einsetzt. Das macht man nicht. Also Zivilcourage im Netz ist genauso wichtig wie Zivilcourage auf der Straße. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Marquas, für diesen ausführlichen Bericht. Ich glaube, das steht einigermaßen stellvertretend für viele Menschen, die politisch engagiert sind. Dann kommen wir direkt zu den Zahlen und Fakten, die damit einhergehen. Frau Professor Dr. Janina Steinert wird uns jetzt ein bisschen von der Studie erzählen.
Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Und wie wir bereits erfahren haben, sind Hass und Gewalt gegen politisch aktive Personen im Netz leider keine Seltenheit. Die Erkenntnis erkennen wir auch im bisherigen Forschungsstand zu digitaler Gewalt, der international schon eine große Zahl an solchen Übergriffen gegen PolitikerInnen dokumentiert und auch signifikante geschlechtsspezifische Dimensionen hervorhebt, auf die unsere Studie auch eingehen wird. Aufbauend auf diesem bisherigen Forschungsstand stellen wir jetzt heute die Ergebnisse der bisher umfassendsten Studie vor, die in Deutschland zum Ausmaß digitaler Gewalt gegen politisch aktive Personen durchgeführt wurde. Dabei erfassen wir nicht nur die emotionalen Reaktionen der Betroffenen, sondern untersuchen auch, wie sich diese digitale Gewalt auf ihr politisches Engagement in Deutschland auswirkt. Ein besonderer Schwerpunkt unserer Studie liegt auf der Situation von politisch aktiven Frauen im digitalen Raum. Zunächst zur Methodik der Studie. Wir haben zwischen April und Oktober 2024 eine quantitative Online-Befragung durchgeführt, an der insgesamt 1114 politisch engagierte Personen in Deutschland teilgenommen haben. Um eine möglichst breite Vielfalt an Perspektiven und Erfahrungen abzubilden, haben wir den Begriff von politisch aktiven Personen bewusst breit definiert und haben eben nicht nur PolitikerInnen mit inkludiert, sondern auch AktivistInnen, WissenschaftlerInnen, JournalistInnen, PublizistInnen und auch InfluencerInnen, die sich eben explizit zu politischen Themen äußern und positionieren, mit adressiert. Unser Sample von insgesamt 1114 Personen bestand zum Großteil aus PolitikerInnen, 67%. Und hier umfassen wir eben auch verschiedene Ebenen, von der kommunalen zu Landes-, Bundes- und dann auch EU-Ebene. 49% unseres Samples definierten sich als männlich und 51% als weiblich. Ergänzend zu der quantitativen Studienkomponente haben wir dann noch qualitative Tiefeninterviews mit politisch aktiven Frauen durchgeführt. Konkret haben wir hier 9 PolitikerInnen, auch wieder auf verschiedenen Ebenen, von Kommunalebene bis EU-Spitzenpositionen, 2 Journalistinnen und 1 Aktivistin interviewt. Und die Ergebnisse der qualitativen Erhebung können uns vertiefte Einblicke in die Erfahrungen von politisch engagierten Frauen im digitalen Raum geben und können auch zeigen, wie Betroffene das Geschehene verarbeiten und damit umgehen. Bevor ich jetzt gleich auf die Schlüsselergebnisse der Studie eingehe, ist an dieser Stelle noch wichtig zu betonen, dass die Teilnahme an unserer Umfrage aus ethischen Gründen natürlich freiwillig war und wir insofern keinen Anspruch auf Repräsentativität für alle in Deutschland politisch aktiven Personen stellen können. Jetzt also zu den Schlüsselergebnissen unserer Studie. Mehr als die Hälfte, nochmal nächstes Slide. Genau. Mehr als die Hälfte der von uns befragten politisch engagierten Personen gaben an, selbst von digitaler Gewalt betroffen zu sein. Und dabei sehen wir, dass die Betroffenheit unter Frauen höher war als die unter Männern mit 63% im Vergleich zu 53%. Zudem sehen wir wichtige Geschlechtsunterschiede in der Form von digitaler Gewalt. Männliche politisch Engagierte erhalten mehr Androhungen von physischer Gewalt oder erhalten mehr gewaltvolle Kommentare als Reaktionen auf ihre politischen oder aktivistischen Positionen, die sie zum Beispiel in Reden oder Posts oder Artikeln zum Ausdruck bringen. Weibliche politisch Engagierte hingegen erleben eher sexualisierte Formen der Gewalt. 2/3 der betroffenen Frauen berichten von geschlechtsspezifischer Gewalt, also darunter beispielsweise Sexismus, misogyne, bevormundende Kommentare oder auch Kommentare zu dem Äußeren, was wir auch schon in der Stellungnahme eben gehört haben. Ich zitiere auch eine Landespolitikerin aus unseren qualitativen Interviews hierzu, die sagt, am häufigsten zielt es auf mein Aussehen ab, mein Gewicht, meine Frisur. Fast ein Viertel der betroffenen Frauen haben auch Androhungen sexueller Gewalt, also zum Beispiel Vergewaltigungsandrohungen, erhalten. Unter den männlichen Befragten waren das hier nur 3%. Unsere Studie beleuchtet nicht ausschließlich Gewalt im digitalen Raum, sondern wir haben Teilnehmerinnen der Studie auch gefragt, ob sie Gewalterfahrungen im analogen Raum gemacht haben. Und hier ist wichtig zu sehen, dass Personen, die von digitaler Gewalt betroffen sind, auch zu einem größeren Anteil davon berichten, dass sie Gewalt im analogen Raum erfahren haben. Also ein Beispiel hier, ein Drittel der im digitalen Betroffenen hat auch schon physische Gewalt im analogen Raum erlebt. Und auch hier sehen wir wieder wichtige Geschlechterunterschiede. 45% der politisch engagierten Frauen, die digitale Gewalt erlebt haben, berichten von geschlechtsspezifischer Gewalt, wie zum Beispiel sexuellem Missbrauch, im analogen Raum. Im Vergleich dazu sind es 6% der Männer der gleichen Gruppe. Hier ist auch noch wichtig zu betonen, dass unsere Studie keinen Kausalzusammenhang zwischen digitaler und analoger Gewalt herstellen kann. Aber wir sehen eben diese auffällige Häufung von analoger Gewalt bei Personen, die auch digitale Gewalt erfahren, was beispielsweise mit Faktoren wie Alter, Geschlecht oder politischer Positionierung korrelieren könnte, die eben manche Personen besonders zur Zielscheibe in beiden Räumen macht. Was sind jetzt die Folgen von digitaler Gewalt? Zunächst sehen wir vielfältige emotionale Reaktionen und auch hier wieder signifikante Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Befragten. Frauen berichten häufiger von negativen emotionalen Reaktionen auf die erfahrene Gewalt. Also 82% der Frauen bestätigen das und 69% der Männer. So fühlen sich Frauen zum Beispiel häufiger eingeschüchtert, gestresst, handlungsunfähig und berichten auch von körperlichen Symptomatiken wie beispielsweise Schlafstörungen oder Kopfschmerzen. Und eine mögliche Erklärung hierfür sollte jetzt nicht sein, dass Frauen vielleicht einfach ein weniger dickes Fell haben. Wir erklären das klar damit, dass sie eben diese andere Form und Art der Gewalt erfahren, die sehr viel sexualisierter ist und insofern oft persönlicher und stärker in die Intimsphäre der Betroffenen eingreift, was eben ein abschreckenderes Potenzial haben kann. Männer hingegen berichten auch teilweise häufiger als Frauen von positiven emotionalen Reaktionen auf die erfahrene Gewalt. Also zum Beispiel fühlen sie sich dadurch noch mehr bestätigt, sich zu positionieren oder zu äußern, oder empfanden diese Gewalt als belustigend. Mehr als die Hälfte der von digitaler Gewalt betroffenen Frauen, aber auch 47% der Männer, berichten von Sicherheitsbedenken, also geben zum Beispiel an, dass sie Angst haben, allein zu Hause zu sein, oder dass sie sich Sorgen machen um die Sicherheit von Familienangehörigen und FreundInnen. Was sind nun die politischen Reaktionen auf erfahrene digitale Gewalt? 47% der Frauen und 34% der Männer gaben an, dass die erfahrene digitale Gewalt negative Auswirkungen auf ihr politisches Engagement hat. Mehr betroffene Frauen, 66%, schränken ihre Nutzung der sozialen Medien ein, nachdem sie digitale Gewalt erlebt haben. Im Vergleich hierzu sind es 53% der Männer. Und teilweise führt digitale Gewalt auch dazu, dass Betroffene darüber nachdenken, exponiertere Positionen nicht einzunehmen, weil sie eben fürchten, dann noch mehr Gewalt und Anfeindung ausgesetzt zu sein. Besonders erschreckend, auch ein kompletter Rückzug aus der politischen Arbeit kam für Befragte in Frage und auch hier für deutlich mehr Frauen als für Männer. 22% der Frauen gaben an, dass sie das in Erwägung gezogen haben und 10% der Männer. Und auch das wurde in unseren qualitativen Interviews deutlich. Hier zitiere ich zum Beispiel eine Bundespolitikerin, die spricht: "Ich werde tatsächlich zurücktreten. Ich habe für mich gemerkt, ich möchte nicht so in der Öffentlichkeit stehen und auch nicht mehr parteipolitisch aktiv sein." Und genau das haben wir auch in der Stellungnahme vorhin gehört. Wie fühlen sich Personen, die betroffen sind, unterstützt? Die Ergebnisse unserer Studie zeigen leider auf, dass sich viele politisch engagierte Personen in Deutschland in ihrem Umgang mit digitaler Gewalt alleingelassen fühlen. 49% der befragten Männer und 66% der befragten Frauen gaben an, dass sie sich hinsichtlich ihres politischen Engagements nicht ausreichend auf die digitale Gewalt und die Folgen davon vorbereitet gefühlt haben. Nur etwa einem Viertel der Befragten gab an, dass die Institution, für die sie arbeiten, ausreichend Mittel für den Umgang mit digitaler Gewalt zur Verfügung stellt. Und die Mehrheit derer, die bereits angefeindet wurden, wünschen sich eigentlich mehr Solidarität innerhalb der Partei oder innerhalb des Kollegiums oder auch von der Gesellschaft. Auch das wurde immer wieder deutlich in den Interviews. So erzählte eine interviewte Bundespolitikerin, ich zitiere: "Ich habe zweimal gefragt, ob ich Unterstützung bekommen kann, aber nie ist etwas passiert." Also abschließend zeigen die Ergebnisse unserer Studie sehr eindrücklich, dass digitale Gewalt die Bereitschaft von politisch engagierten Menschen in unserem Land gefährdet, sich weiterhin für die Gesellschaft einzusetzen. Wir können digitale Gewalt daher als fundamentale Bedrohung für die politische Repräsentation von Frauen verstehen und sie gefährdet unsere Demokratie als Ganzes.
Ja, vielen Dank für diese eindrücklichen Zahlen, die ja auch erschreckend sind. Man muss sich immer klar machen, dass hinter den Zahlen natürlich auch individuelle Geschichten stecken, wie wir sie vorhin auch schon gehört haben bei Frau Marquas und Fabian Grischkat. Er ist Newsfluencer, und Content Creator und er wird auch berichten, was ihm passiert ist.
Ja, guten Morgen. Newsfluencer ist ein furchtbares Wort, vor allem so früh am Tag, aber es beschreibt, glaube ich, ganz gut, was ich tagtäglich mache. Ich versuche, aktuelle Geschehnisse, Dinge, die hier in diesem Viertel passieren, so zu übersetzen, dass sie auch bei einer jungen Zielgruppe auf TikTok oder eben Instagram, anderen sozialen Netzwerken gut ankommt. Und ich würde gerne auch anekdotisch, ähnlich wie Frau Mark, was das getan hat, einsteigen. Ich durfte letztes Jahr vor der Europawahl im April nach Brüssel reisen und durfte da mit einigen Abgeordneten Interviews führen. Da ich natürlich eine sehr junge Zielgruppe habe und wir alle wissen, dass bei TikTok die Aufmerksamkeitsspanne ungefähr unter der von einem Goldfisch liegt, musste das irgendwie ein bisschen schneller gehen und moderner sein. Deswegen habe ich so einen Gen-Z-Test gemacht mit den Abgeordneten und habe da unter anderem auch Matthias Ecke, der damals schon Europaabgeordneter war, gefragt, ob er sich als Maus identifizieren würde oder ob er wüsste, was eine Elfbar sei. Und seine Antworten fielen erstaunlich cool aus. 2 Wochen später wurde Matthias Ecke beim Plakatieren von 4 jungen Männern niedergeschlagen. Wir wissen, dass mindestens einer dieser Männer Mitglied der Elbland-Revolte war, einer Nachfolgeorganisation der Jugendorganisation der damaligen NPD. Und mich hat das, wie Sie wahrscheinlich alle auch, erschüttert. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich für mich selbst jetzt keine große Gefahr gesehen habe. Also so schrecklich diese Nachrichtenmeldungen waren, desto gleichzeitig auch weit weg erschienen die. Das hat sich radikal geändert, als ich dann einen Monat später den Begriff Stolzmonat als Marke angemeldet habe. Sie kennen vielleicht alle den Pride Month. Im Juni wird seit Jahren der Pride Month zelebriert und darauf aufmerksam gemacht, dass eben queere Menschen weltweit noch nicht alle Rechte haben, noch nicht gleichgestellt sind, aber eben auch Erfolge im Menschenrechtsbereich für queere Menschen werden da gefeiert. Und der Stolzmonat war der rechtsnationalistische Gegenentwurf. Man hat versucht, das so ein bisschen zu kapern. Ich habe eben den Begriff als Marke angemeldet. Ich habe darunter Shirts verkauft, der Gewinn wurde gespendet und ich muss sagen, in meinen Kreisen kam das ganz gut an, aber es gibt eben auch Kreise, die finden das gar nicht lustig. Und auf einmal bekam ich Kommentare und Direktnachrichten von Accounts, die ganz offen, ohne ein Geheimnis daraus zu machen, ganz offen sich solidarisch zeigen, sympathisieren mit einer Elbland-Revolte, mit anderen extremen, vor allem rechtsextremen Organisationen, zum Beispiel auch der Identitären Bewegung. Und man kann solche Kommentare ignorieren. Ich habe immer gewusst, sobald ich auch in den politischen Bereich gehe, das wird wahrscheinlich ohne so ein bisschen Ellbogen raus nicht funktionieren. Aber und einige dieser Kommentare sind auch banal und harmlos, keine Frage. Aber ein Teil ist es definitiv nicht. Und dieser Teil sollte ernst genommen werden. Und ich bin froh, dass ich mit dieser Einschätzung nicht alleine lag, sondern eben auch Organisationen wie HateAid solche Kommentare ernst nehmen. Denn solche Kommentare tragen, und das haben wir gerade schon gehört, das werden wir gleich auch noch weiterhören, zu einer Verrohung der Gesellschaft bei. Und diese Gewalt der Sprache, die auch ich nun seit einiger Zeit vermehrt im Internet bemerke, die führt am Ende auch zu Gewalt auf der Straße. Und wir werden es nicht schaffen, alle Ehrenamtlichen, alle politisch Aktiven, von den PolitikerInnen, aber auch zu den WahlhelferInnen, wir werden die nicht alle schützen können. Wir können nicht, wenn hier alle plakatieren, immer eine Polizeistreife hinterher schicken. Dafür fehlen uns auch die Mittel. Aber wir können, wir sitzen auch nicht dafür heute hier auf der Bühne, um irgendwie darüber zu sprechen, dass wir mehr Polizisten da einsetzen vor Ort, aber wir können eben auf dieser Vorstufe einiges tun. Diese Vorstufe, die am Ende in dieser Gewalt mündet. Und deswegen schließe ich mich den Forderungen, die wir gleich auch noch hören, aber jetzt schon mal an und teile natürlich die Analyse dieser Studie. Ich möchte aber auch meinen Appell als Vertreter der Zivilgesellschaft an Sie da draußen und die Zivilgesellschaft selbst richten. Wir müssen wehrhaft sein. Und dieses wehrhaft und standhaft sein, das ist immer so eine Floskel. Aber was heißt das eigentlich, wenn wir in Kommentarspalten sehen, dass Menschen beleidigt werden, dass Menschen Gewalt angedroht wird, wenn PolitikerInnen, egal welcher Partei, Gewalt erfahren, dann haben wir das zu verurteilen. Und dann können wir das nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen. Und ich glaube, da sind wir alle gefragt. Ich bin eben froh, dass es Organisationen wie Hate Aid gibt und leite dementsprechend auch, glaube ich, jetzt zu den Forderungen von Hate Aid. Ah, gleich zu den Forderungen von Hate Aid weiter. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank fürs Teilen dieser Erfahrung. Wir haben noch einen kurzen Zwischenschritt mit Hannah Phillips. Sie ist Forscherin an der Universität of Oxford, weil wir natürlich alle wissen, dass auch vor allem digitale Gewalt keine Grenzen kennt, also keine nationalstaatlichen Grenzen kennt. Und daher wird uns Hannah Phillips uns nochmal eine kleine Einordnung geben, wie das auch international, was international passiert und insbesondere dabei nochmal auf die spezielle Betroffenheit, die wir auch schon in der Studie gesehen haben, von politisch engagierten Frauen eingehen. Und kurzer Hinweis, also Hannah Phillips wird auf Englisch sprechen. Sie haben aber nachher auch die Möglichkeit, auf Deutsch Fragen zu stellen. Die werden dann simultan übersetzt.
Thank you, and thank you for having me today, and special thanks to the interpreters for ensuring I can understand the remarks by all the other speakers. The result of the study today reflects the growing global research on abuse towards politically active people. The problem of abuse, especially online in our democracies around the world, does seem to be worsening, as we've heard today. And across the world, there are key gender differences in how this abuse manifests. Women tend to be targeted with more personalized and sexualized abuse than their male counterparts, as this study also reflects. For women of color and from those from minoritized backgrounds, the abuse can include racist, homophobic, and other discriminatory attacks. A rich body of scholarship establishes that democracies are stronger when women are represented in politics. Yet this newer body of research, including this report, suggests that growing violence against politically active women threatens democratic societies. Across the world, governments and others with influence have been slow to act. A recent report from Oxford Blavatnik School of Government found common challenges across the EU, USA, Pakistan, Sub-Saharan Africa, and across social media platforms. Some of these common challenges include an unwillingness to acknowledge violence against women in politics as a specific phenomenon in itself that manifests because of gender inequality, as well as a backlash towards women in politics. Another common challenge is a lack of implementation of existing policies. We can call for new policies and specific policies, but there are existing policies that already exist, but often they're not properly implemented for this issue. There are many common challenges, but one more I'll highlight is the difficulty of regulating social media companies and relatedly prosecuting these online crimes. As is reflected in today's report, one of the most concerning impacts around the world of this abuse is that people, especially those already underrepresented in politics, are changing the way that they engage with the political system. As we've heard today, this can involve people choosing to leave political office, and it can also involve people changing the way that they interact with certain political issues or the way that they campaign. A recent study from the UK, conducted by the UK's Electoral Commission, found that over half of women candidates that they surveyed in the local elections avoided campaigning alone, and that 47% of women avoided discussing controversial topics because of their fear of safety concerns. And this chilling effect is really concerning for the integrity of our democracies, for the possibility of people to speak their mind, and for issues to be debated. Another kind of really big concern is that this experience of abuse in politics seems to become normalized. As well as my research with the University of Oxford, I also have the privilege of working with the Jo Cox Foundation in the UK, which was set up in memory of the late Jo Cox MP and advocates for issues she was passionate about, including diversity in politics and respectful politics. We launched the Jo Cox Civility Commission, which campaigns for addressing abuse in politics on all levels of government in the UK. And again, our work reflects a lot of the findings that we heard about today. And one of the most concerning aspects I found when I was doing that work is that many, not just politicians, but staff, activists and others told us that dealing with abuse had just become a regular part of their day jobs. And I think it's important that the research today and going forward looks not only at politicians in office, who are of course incredibly important, but also a range of politically active people, including staff, news influencers and other activists, because everyone has a really important role to play in our democracy and unfortunately experiences abuse. So it's useful to understand how this abuse manifests and, importantly, what we can do about it. You know, the report paints a bleak picture, and I know we'll get to the demands, but just to say that I believe that change is possible and necessary. Progress has already been made across the world. For example, many Latin American countries have led the way in specifically criminalising violence against women in politics. And thanks to the advocacy of Haiti and others, the EU is taking seriously the threat of digital violence. Across the world, we see that civil society and coalitions of women and allies are important avenues to share resources to address threats in politics, both through formal and informal mechanisms. And Haiti's pioneering work in supporting women through the legislative process sets a global example. As today's report emphasises, solutions need to be holistic. My work with Oxford and the Jo Cox Foundation emphasises the role of multiple actors. For example, political parties across the ideological spectrum and geographies should improve action to create resource and implement behavioural codes of conduct with proper sanctions. Government should improve political, digital and media literacy to support the public in understanding the role of different political actors and how to identify dis and misinformation and engage well online. And finally, the government and international community and civil society should prioritise ongoing and dedicated work to challenge and change harmful gender norms, where a lot of this abuse comes from. Finally, I'll say kind of a word of hope that I do believe that all of us have a real opportunity to support women and to safeguard our democracies. Thank you.
Thank you, Hannah Phillips, for this insight, für die Einblick. Und jetzt mehrfach schon angekündigt, was machen wir damit? Wir haben jetzt Ergebnisse, qualitativ, quantitativ. Was müssen wir tun? Was sollten wir tun? Was können wir tun? Dazu wird uns jetzt Annalena von Hohenberg, Geschäftsführerin von HateAid, noch mal einen kleinen Einblick geben.
Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank erstmal auch für die anderen Ausführungen. Und wir sind ja mit, wir haben ja gemeinsam in Kooperation mit der Technischen Universität München diese Studie in Auftrag gegeben. Und der Grund dafür war, dass es eben das, was Frau Marquardt erzählt hat, das jetzt auch, was Herr Grischkat erzählt hat, eben anekdotische Erfahrungen waren, die wir immer wieder auch in unserer Beratung gesehen haben. Und wir einfach mal zeigen wollten, hat das eigentlich System? Ist das eigentlich etwas, was wirklich vielen Menschen in Deutschland passiert? Und dafür braucht es einfach nochmal Evidenzen. Und ich denke, dass wir die heute mit dieser Studie geschaffen haben. Und was die Studie eben deutlich macht, ist, dass digitale Gewalt, also der Hass, die Lügen, die Bedrohung, die Diffamierung, die Anfeindungen, die politisch engagierte Menschen im digitalen Raum erfahren, die verändern am Ende die Art und Weise, wie sie handeln und wie sie kommunizieren in ihrem politischen Engagement. Und die kann letztlich sogar die Entscheidung darüber beeinflussen, wie und ob sie sich überhaupt einer politischen Position zur Verfügung stellen. Und ich denke, was klar ist, ist, dass wir jetzt schon sehen, digitale Gewalt beeinflusst, wie Politik in diesem Land passiert, wie Politik auch ausgeübt wird. Und am Ende dieser ganzen Kette steht, dass wir riskieren, um es auch wirklich deutlich zu sagen, dass Menschen in der Zukunft nicht mehr bereit sind, sich diesen Job noch anzutun, weil sie wissen, dass das ist, was ihnen dann blüht, wenn sie das tun. Dass sie nämlich jeden Tag eigentlich damit rechnen müssen, dass sie Hass und Gewalt ausgesetzt sind. Und zwar nicht nur sie, weil das haben wir ja auch in der Studie sehr, sehr deutlich gehört, sondern eben auch ihre Familien, wenn über 50% der Betroffenen sagen, dass sie eigentlich Angst haben, zu Hause zu sein und Angst um sich und ihre Familie haben. Das muss uns alarmieren, das hat uns auch sehr alarmiert, als wir diese Ergebnisse gesehen haben, weil eigentlich gilt doch in einer liberalen Demokratie, dass wenn Menschen sich bereit erklären, sich hier für uns alle zu engagieren, dann müssen der Staat, aber auch wir als Zivilgesellschaft, wir als BürgerInnen, wir alle, wir müssen doch dafür sorgen, dass PolitikerInnen und politisch Engagierte jedweder Couleur, jedweder Partei ihren Beruf und ihr Engagement sicher ausüben können. Das ist doch im Prinzip wie so ein ungeschriebener Gesellschaftsvertrag, dass unsere Demokratie davon lebt. Die einen engagieren sich und die anderen sorgen eben dafür, dass sie das auch sicher tun können. Und ich glaube, das ist das etwas, was die Studie einfach auch sehr, sehr klar zeigt. Wir halten diesen Teil des Gesellschaftsvertrages nicht ein. Und das sind die Folgen, die wir jetzt eben auch hier in dieser Studie sehen. Und deshalb ist es wichtig, dass jetzt Politik, das Justiz, das Parteien und vor allen Dingen auch die Social-Media-Plattformen effektive und nachhaltige Maßnahmen ergreifen, um Politikerinnen und andere Engagierte zu schützen, sie zu stärken, ihnen eben genau diese Sicherheit zu bieten in ihrem politischen Engagement. Und ich glaube, gerade in Anbetracht des laufenden Wahlkampfs, in Kürze sind Bundestagswahlen, im Moment wird plakatiert, im Moment gehen die Leute raus, gehen auch in die sozialen Netzwerke, machen dort Wahlkampf. Und genau jetzt muss das eigentlich ein Weckruf sein für verschiedene Akteure, um umgehend und umfassend zu handeln. Und da haben wir drei AkteurInnenkreise. Ich schließe mich auch da Frau Philips an. Es gibt nicht die One-Size-Fits-All-Lösung, sondern es braucht unterschiedliche AkteurInnen, die dann eben ineinander greifen und bestimmte Maßnahmen ergreifen, um sich dieses Problems anzunehmen. Und die erste ist ganz, ganz klar die Parteien. Und wir fordern an die Parteivorsitzenden, wir appellieren an die Parteivorsitzenden, dass sie ihre Kandidierenden unterstützen. Und zwar wirklich ernst, dass sie es damit auch ernst meinen. Es braucht institutionelle, innerparteiliche Anlaufstellen für Betroffene von digitaler Gewalt. Und das müssen Stellen sein, die müssen den Leuten bekannt sein, die müssen mit Ressourcen ausgestattet sein, um zum Beispiel Inhalte zu melden, um Beweise zu sichern, um bei Strafanzeigen zu unterstützen. Wir brauchen präventive Vorbereitung auf Hasskampagnen. Wir haben so viele PolitikerInnen bei uns in der Beratung, die reinkommen, die vielleicht das erste Mal kandidiert haben oder die das erste Mal sich zu einem bestimmten Thema, was eben Reizthema im digitalen Raum war, geäußert haben und dann plötzlich mit so massiven Hassattacken umgehen müssen und darauf überhaupt nicht vorbereitet sind. Und nicht nur sie, sondern auch zum Beispiel ihre Teams oder auch ihre Familien. Das heißt, man kann die Leute doch nicht für die Partei mit ihrem Gesicht nach draußen schicken, ohne sie darauf vorbereitet zu haben und ohne dann auch eine Stelle zu haben, die sie dann unterstützt. Grundlagen der Krisenkommunikation muss man ihnen zur Verfügung stellen und während der Angriffe eben auch Social-Media-Screenings, Moderationsressourcen und was uns auch sehr wichtig ist, rechtliche und finanzielle Ressourcen bei Sicherheitsmaßnahmen. Wenn nämlich mal das Wahlbüro angegriffen wird, dann muss auch die Kamera finanziert werden. Wenn man eben vorgehen muss gegen jemanden, wie das eben im Fall von Frau Marquardt war, rechtlich, dann muss eine Partei sowas auch unterstützen, weil ein Angriff auf ein Parteimitglied ist auch immer ein Angriff auf die ganze Partei, aber eigentlich auch auf diese demokratische Struktur, die dahinter steht. Und das ist etwas, wo wir wirklich an die Vorsitzenden der Parteien appellieren, dass sie das eben institutionalisieren. Die zweite Instanz, die wir ansprechen müssen, sind Justiz- und Strafverfolgungsbehörden. Gewalt gegen Personen des öffentlichen Lebens ist kein privates Problem, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem. Das haben wir jetzt schon öfter gehört. Es ist ein Problem für die Demokratie, es ist ein Problem, die Institutionen in diesem Land, in einer liberalen Demokratie, sind nur so stark wie die Menschen, die sich in ihnen engagieren. Das heißt, wir müssen diese Menschen schützen. Es ist ein gesellschaftliches Problem, wenn Menschen sagen, dass sie zum Beispiel ihr Verhalten ändern oder darüber nachdenken, sich zurückzuziehen. Wir haben rechtlich gesehen, dass mit der Erweiterung des § 188 Strafgesetzbuch dem begegnet wurde und dass eben auch da besondere Voraussetzungen für Strafverfolgung von PolitikerInnen bei Beleidigungsdelikten in bestimmten Fällen eben auch geschaffen wurden. Die Norm erfasst aber keine Anfeindung per Privatnachricht, per E-Mail, die ist nicht auf dieses ganz politische Vorfeld, was wir auch in der Studie dargestellt haben, eben auf JournalistInnen, auf AktivistInnen anwendbar. Und die wird bei öffentlichen Kommentaren auch sehr restriktiv ausgelegt. Und das, was für uns wichtig ist, und das ist ja etwas, was Frau Marquardt auch gesagt hat, ist, dass gegen politisch Engagierte Beleidigungen, Hasskommentare, Diffamierungen, Bedrohungen, dass die immer und konsequent verfolgt werden müssen. Und die dürfen nicht auf den Privatklageweg verwiesen werden, die dürfen nicht einfach eingestellt werden, sondern die müssen wirklich konsequent verfolgt werden. Und auch das hat Frau Marquardt gesagt, und das ist auch etwas, was wir aus unserer Praxis sehen, wenn wir Personen unterstützen, dass die Verfahren zeitnah abgeschlossen werden. Es dauert viel zu lange. Man wartet und wartet und wartet. Das haben wir auch in den qualitativen Interviews der Studie gesehen. Und dafür ist es aber unbedingt erforderlich, dass eben Strafverfolgungsbehörden und Justiz hier mit den notwendigen Ressourcen ausgestattet werden. Denn wir arbeiten mit vielen Strafverfolgungsbehörden, auch mit spezialisierten Staatsanwaltschaften in Deutschland zusammen. Und da mangelt es nicht an Willen, sondern es mangelt oftmals an Personal und es mangelt an der technischen Ausstattung. Und wenn man es ernst meint damit, dass man politisch Engagierte in Deutschland schützen muss, dann muss man Strafverfolgungsbehörden besser ausstatten. Die dritte Instanz, an die wir uns wenden, ist die Social-Media-Plattformen, die Aufsichtsbehörden und den europäischen Gesetzgeber. Es ist unbedingt notwendig, jetzt, wo wir endlich eine Digitalgesetzgebung, eine europäische Digitalgesetzgebung haben, dass diese auch durchgesetzt wird. Es ist jetzt so, und das ist etwas sehr, sehr Einzigartiges, dass die Social-Media-Plattformen nach dem EU-Digitalgesetz, nämlich dem Digital Services Act, der auch das EU-Grundgesetz genannt wird, die sind verpflichtet, Risiken für die öffentliche Debatte und für Wahlen zu minimieren. Das heißt, die müssen auf ihre Plattform gehen, die müssen Bericht schreiben und sagen, welche unserer systemischen Funktionsweisen, zum Beispiel unsere Algorithmen, sind ein Risiko für die öffentliche Debatte und für die Wahlen. Und sie sind verpflichtet, diese Risiken zu minimieren. Das heißt, zum Beispiel, indem sie ihre Algorithmen anpassen, indem sie die Moderation von Inhalten anpassen. Und das bedeutet für uns, wenn Risiken für Wahlen minimiert werden müssen, dass selbstverständlich Politikerinnen vor allem unmittelbar vor und während der Wahlen, besonders vor organisierten Angriffen und Desinformationskampagnen, die wir jetzt in diesem Moment, wenn sie auf TikTok oder auf ein anderes soziales Medium gehen oder auf X, jetzt in diesem Moment einfach live sich mit angucken können, dass eben diese organisierten Angriffe und Desinformationskampagnen, dass Politiker dafür geschützt werden und dass Gewalt gegen sie nicht noch algorithmisch verstärkt wird, so wie wir das ja auch oft sehen. Und es geht für uns darum, wirklich durchzusetzen, dass die Risiken für Grundwerte unserer Demokratien untersucht und minimiert werden. Und dazu gehört eben die Integrität von Wahlprozessen, der Schutz der öffentlichen Debatte und die Wahrung der Menschenwürde. Warum erwähne ich das? Weil es gibt ja schon das Gesetz und es gibt ja eine EU-Kommission, die sollen das ja eigentlich auch durchsetzen. Aber das ist umso wichtiger nach den Ereignissen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Da haben wir alle drüber gesprochen, das haben wir alle gelesen. Zuletzt hat Meta angekündigt, künftig zum Beispiel auf Faktenchecks zu verzichten und sie wollen Inhalte restriktiver löschen. Und das zeigt, was passiert, wenn wir unsere öffentlichen Kommunikationsräume in die Hände von Konzernen legen. Weil wie unsere öffentlichen Kommunikationsräume aussehen, das darf doch nicht von den persönlichen Auffassungen von Herrn Zuckerberg und von Herrn Musk abhängen. Diese Ankündigung von diesen Tech-Mogulen, die zeigt uns doch, und das sollte es nicht nur uns zeigen, sondern auch den Aufsichtsbehörden und dem Gesetzgeber, dass Plattformen nach demokratischen Grundwerten reguliert werden müssen. Denn Sie sehen das ja bei Musk und Zuckerberg, ihre Inhaber, die können ihre Einstellung zu unseren Grundrechten willkürlich ändern. Oder die von ihnen kontrollierten Räume, auch das haben wir jetzt im US-Wahlkampf beobachtet, die öffentlichen Räume nutzen, um sich in Wahlkämpfe einzumischen. Und das darf nicht sein. Und deswegen, denke ich, dürfen wir uns jetzt, gerade jetzt, nicht einschüchtern lassen und den Digital Services Act konsequent durchsetzen. Und das ist auch unser Appell an eine zukünftige Bundesregierung. Wir fordern insbesondere die nächste Bundesregierung auf, die Bedrohung durch digitale Gewalt ernst zu nehmen und zügig gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um diejenigen besser zu schützen, die politische Verantwortung für uns alle zu übernehmen. Und ich denke, die Studie sollte dafür ein Weckruf sein. Sie zeigt uns, in welche Richtung wir gehen müssen, welche Maßnahmen wir ergreifen müssen. Jetzt ist es an uns zu handeln.
Ja, vielen Dank, Frau von Hohenberg, für diesen Appell. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man immer auch wieder darauf zurückkommt, dass man auch was tun kann. Also nicht so, dass wir da sitzen und sagen, oh, jetzt das ist ja blöd, sondern wir können was tun. Das war es jetzt erstmal von unserer Seite. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, aber auch im Live-Chat Fragen zu stellen. Gern auch mit konkreter Namensnennung. Und noch ein kurzer Hinweis, also wie gesagt, auf Englisch, also auf Deutsch kann man Fragen auch an Hannah Phillips stellen, die werden dann übersetzt. Und danach stehen auch noch alle PodiumsteilnehmerInnen, glaube ich, für Ö-Tone individuell zur Verfügung. Auch Frau Marquardt wird, glaube ich, im Nebenraum noch verfügbar sein für ein paar Minuten. Genau, das war es erstmal jetzt von mir. Gibt es denn Fragen schon mal? Ja, genau, das Mikrofon kommt. Bitte das Mikrofon in der Hand lassen, nicht wegnehmen, genau.
Anna Lutz vom Medienmagazin Pro. Ich würde gerne wissen, weil jetzt mehrfach auch die Rede war von Übergriffen durch rechte Kräfte, wie auch immer, Parteien oder Parteimitglieder, Wähler, aber auch Organisationen. ob Sie sowas auch feststellen können von linker Seite. Und grundsätzlich die Frage, gibt es irgendeine Erkenntnis zu den Gründen für diese, ich glaube, das Wort Radikalisierung ist eben auch mal gefallen vorne auf dem Podium. Also warum ist das schlimmer geworden?
Ja, vielleicht zur ersten Frage kann ich was sagen, dann vielleicht würdest du nochmal zur Radikalisierung was sagen? Oder andersrum? Oder startet du erstmal?
Genau. Also vielleicht nur kurz ein Hinweis zu der Studie. Wir haben gefragt, wer TäterInnen waren. Der Großteil der Befragten weiß es nicht, weil das die Personen nicht unter Klarnamen posten und insofern anonym bleiben. Es wurden aber auch KollegInnen aus der eigenen Partei genannt oder Kollegen aus anderen Parteien. Wir haben aber nicht deren Parteizugehörigkeit abgefragt. Also wir können dazu tatsächlich auf Basis der Daten, die wir haben, keine Aussage treffen, aus welchem politischen Lager die Angriffe kommen.
Genau, ich glaube, wo man hingucken kann, ist natürlich die Statistik des Bundeskriminalamts zu politisch motivierter Kriminalität, die sehr, sehr aufschlussreich ist, wo Sie sehen, dass eben ein Großteil der Angriffe eben aus dem rechtsextremen Spektrum kommt. Und natürlich auch aus dem linken Spektrum und aus einem, ne, sozusagen aus einem mittleren Bereich, der so ein bisschen undefiniert ist. Aber ja, also das haben wir in der Studie uns nicht angeguckt, aber da kann man sich eben die Zahlen des BKAs angucken und die sind da sehr aufschlussreich.
Und vielleicht noch die Frage nach der Radikalisierung. Da wir die Studie nur zu einem Zeitpunkt durchgeführt haben, können wir jetzt keinen Langzeittrend beobachten, weil wir eben keine vergleichbaren Daten aus vorherigen Jahren haben. Aber auch dazu können Daten des Bundeskriminalamts Aufschluss geben, die nämlich schon einen Anstieg an Gewaltübergriffen, das ist jetzt im analogen Raum, auf PolitikerInnen feststellen können.
Genau, also da ist natürlich so, bei den Daten des Bundeskriminalamts ist es natürlich so, da gibt es ein ganz großes Dunkelfeld. Da gibt es natürlich vielleicht auch mehr Motivation, könnte man sagen, gibt es vielleicht ja auch mehr Motivation von Menschen auch anzuzeigen dann oder es gibt mehr Sensibilisierung auch für das Thema. Das kann auch ein Grund dafür sein, dass eben mehr angezeigt wird. Was wir aber in einer anderen Studie, nämlich in der, mit dem, die wir im letzten Jahr mit dem Kompetenznetzwerk für Hass im Netz gemacht haben, es war keine Studie, wo wir politisch Engagierte gefragt haben, sondern wo wir einfach BürgerInnen gefragt haben, wie nehmen sie den Hass im Netz wahr? Und da haben knapp 80% der BürgerInnen gesagt, dass eben sie den Eindruck haben, dass der Hass zugenommen hat über die Jahre. Also es gibt sozusagen eine ganz allgemeine Wahrnehmung, dass es eben zu einer Radikalisierung, zu einer Zunahme von Gewalt im Netz kommt. Und in den qualitativen Interviews haben uns auch Politikerinnen bestätigt, dass eben es immer schlimmer wird sozusagen. Und warum? Es gibt unterschiedliche Gründe. Das haben wir in der Studie nicht beforscht, aber ich kann Ihnen Gründe nennen. Ne? Ein Grund ist, dass zum Beispiel immer noch nicht genug Strafverfolgung im digitalen Raum passiert, dass eben illegale Inhalte nicht konsequent gelöscht werden. Dass dadurch eben so eine Normalisierung und auch eine Legitimisierung von digitaler Gewalt stattgefunden hat. Und wenn Sie sich angucken, auf was für eine Art und Weise jetzt auch über politisch Engagierte, wie die im Netz angegangen werden, auch mit einer Respektlosigkeit und einer wirklich einem Verlust von, könnte man sagen, Moral und Anstand, dann ist da was verschoben. Ne? Und das ist natürlich verschoben, weil das anscheinend ja für Menschen auch etwas ist, was legitim ist. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, weil eben Hass und Gewalt auch benutzt wird, um Menschen sehr, sehr gezielt einzuschüchtern, um genau das zu erreichen, was wir in unserer Studie jetzt hier gesehen haben, nämlich um ihr Verhalten zu ändern, um sie dazu zu bringen, zu bestimmten Themen nicht mehr so zu kommunizieren, um dann Vizepräsident des Deutschen Bundestages zu signalisieren, wenn du viele Ordnungsrufe verteilst, was dir dann hinterher wieder im Internet blüht. Also sozusagen und sie eben auch sogar auch langfristig aus diesen Räumen zu verdrängen, weil das eben auch ein politisches Mittel geworden ist, wo die TäterInnen sehr, sehr genau wissen, gerade wenn es um bei orchestrierten Kampagnen, dass das eben auch, gerade wenn es in die Intimsphäre geht, wir haben ja über diese Zahl gesprochen, 50% haben Angst, zu Hause zu sein, haben Angst um ihre Familien, wenn es in die Intimsphäre geht, dass das eben auch funktioniert.
Also ich einfach nicht halten, okay. Sophie Schulz, Berliner Zeitung, ich hätte zwei Fragen. Die erste wäre,
das war jetzt, ich weiß nicht mehr, auf welcher Slide es genau war, sexuelle Belästigung, das war auch mit dabei. Da wollte ich einmal nach der Definition fragen, weil es ja teilweise sehr unterschiedlich definiert wird, ob das sonst auch mit im Dokument steht oder ob Sie das einmal kurz erläutern können. Und die zweite Frage wäre, ich habe jetzt noch nicht die Möglichkeit gehabt, reinzuschauen, ob auch eine Übersicht ist, welche Politiker von welchen Parteien Sie befragt haben. Also wie sind Sie da vorgegangen? Mhm. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Ja. Danke.
Ich kann gern erstmal darauf antworten und dann gerne noch ergänzen. Wir haben diese sexuelle Belästigung zusammengefasst. Das waren verschiedene Einzelkategorien. Also zu Androhungen sexueller Gewalt gehören eben Vergewaltigungsandrohungen. Dann haben wir aber auch erfasst, ob ungefragt Genitalbilder zugeschickt wurden, ob es Deepfakes im sexuellen Kontext gab. Ja, das waren die wichtigsten Aspekte. Und ja, wir haben die Parteizugehörigkeit der Befragten mit erfasst. Das ist auch genauer aufgeschlüsselt nach Prozenten in unserem Report. Wir haben allerdings nicht die Betroffenheit nach Parteizugehörigkeit ausgewertet, weil wir aus verschiedenen Parteien nicht genügend TeilnehmerInnen hatten, sodass wir da keine statistisch validen Aussagen treffen können. Es wurden aber alle zum damaligen Zeitpunkt im Bundestag vertretenen Mitglieder des Deutschen Bundestags angeschrieben. Es wurden alle Fraktionen der damaligen Zusammensetzung der Landtage angeschrieben und auch alle deutschen Abgeordneten des Europaparlaments. Also von unserer Seite gab es keine Selektion, welche Parteien wir jetzt angesprochen haben. Und es wurden auch die Parteien gebeten, die Umfrage, den Link dazu an ihre Mitglieder weiterzuleiten und eben auch so KommunalpolitikerInnen zu erreichen.
Okay, gibt es noch weitere Fragen?
Florian Brückner vom Deutschlandfunk. Welche Themen haben Sie denn feststellen können? Sind denn die am ehesten solche heftigen Reaktionen hervorrufen und auch Hass dann nach sich ziehen? Vielleicht gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse. Und Frau Marquardt, Sie haben das vorhin gesagt, wenn einmal quasi so das Siegel gebrochen ist und der erste Kommentar stattfindet, dann kommen auch weitere. Ist das tatsächlich ein Effekt, den Sie auch da in der Studie feststellen konnten?
Zu dem zweiten Punkt, hier haben wir keine Frage oder Erhebung in der Studie, die uns das irgendwie nochmal aufschlüsseln könnte. Auch die Themen haben wir nicht abgefragt. Also das kam am ehesten in den qualitativen Interviews hervor. Da wurde schon oft betont, dass es eben gerade, wenn es feministische Themen sind, einen sehr großen Backlash gibt oder eben auch, wenn es Kritik an rechten Parteien oder dergleichen gibt, dass da oft, dass das Schlagthemen sein können. Wir haben auch AktivistInnen aus dem Klimabereich interviewt, was auch oft Triggerpunkte sein können. Aber das ist jetzt eher auf Basis der qualitativen Ergebnisse. Die quantitative Studie hat das eben nicht direkt mit abgefragt. Deswegen können wir hier keine statistischen Aussagen treffen.
Okay. Ups, ja, da war gerade eine Frage im Live-Chat, aber die ist jetzt wieder verschwunden. Ah, er ist wieder da. Also Niklas Treppner von der dpa fragt, warum sind so wenig Politiker von der AfD befragt worden und welche Verzerrungen könnte das für die Studie bedeuten?
Also auch hier kann ich nochmal darauf verweisen, dass wir alle zum damaligen Zeitpunkt in den Landtagen und im Bundestag vertretenen Parteien gleichermaßen angeschrieben haben. Wir haben aber eben keinen Einfluss darauf, wer freiwillig an der Umfrage teilnimmt. Grundsätzlich gesprochen in Bezug auf Verzerrungen, wir haben betont, die Studie kann nicht repräsentativ für alle politisch engagierten Menschen in Deutschland sein. Es ist natürlich möglich, dass Personen, die selbst schon von digitaler Gewalt betroffen sind, vielleicht eher bereit sind, an so einer Umfrage teilzunehmen. Auch da haben wir aber keine Einblicke und wir sehen auch, dass etwa 50% unserer Befragten selbst nicht betroffen waren und trotzdem teilgenommen haben. Aber ja, mehr Einfluss darauf, wer letztendlich teilnimmt, hatten wir nicht, aber wir haben alle gleichermaßen eingeladen.
Gut, gibt es noch weitere Fragen? Dann gerne per Handzeichen. Im Live-Chat ist jetzt auch gerade keine Frage. Wir wären sonst offiziell sehr pünktlich am Ende der Veranstaltung, aber man hat jetzt vielleicht noch eine letzte Möglichkeit. Okay, sonst, wie gesagt, wir sind noch hier. Man kann noch mit jemandem einzeln sprechen, wenn man möchte. Noch kurz zwei Hinweise. Es gibt jetzt eine Aktion vor dem Bundestag bis 11.45 Uhr. Ein bisschen Überraschungsaktion. Und da kann man noch hingehen und sich da was anschauen oder fotografieren. Also wie gesagt, bis 11.45 Uhr ist das ungefähr. Man muss auch nicht um 11.03 Uhr schon da sein, sondern man verpasst nichts. Aber das nochmal als Hinweis. Und für unser Podium hier, wir machen gleich noch ein Gruppenfoto und dann bitte noch kurz hier bleiben. Dann vielen Dank, dass Sie alle da waren. Vielen Dank an alle, die sich hier bereit erklärt haben, was zu teilen auf dem Podium. Vielen Dank, Frau Marquast, für Ihre Teilnahme und dann wünsche ich allen einen schönen Tag. Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter, zum Beispiel für ein Abo in der ARD Audiothek. Nächste Woche Montag gibt es eine neue Podcast-Episode des Radio 1 Medienmagazins. Ich freue mich aber auch, wenn Sie live am Radio dabei sind, immer samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Bis dahin.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.